Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg. Und Schenker Fahrrad und Service, dein Fahrrad- und E-Bike-Profi in Cottbus. Über 1000 Markenräder und E-Bikes auf Lager. Leasing mit allen führenden Anbietern. Fahrradschenker.de. Zufrieden mit dem Fahrrad.
Ja, guten Abend. Damit hier auf dem Sandor Dreieck. Wir haben hier so ein bisschen Verzögerung gehabt. Das hat ja an diesem Wochenende Tradition. Und deswegen glaube ich auch, dass das Sandor Dreieck auch ein bisschen später anfangen kann. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, ihr seht mich, weil ich sehe euch nämlich gerade nicht, meine Lieben. Hallihallo. Ist da jemand? Ja, doch, jetzt sehe ich euch. Hört ihr mich auch?
Ja, dauert immer ein Momentchen. Ja.
Dauert immer ein Momentchen. Ich bin ja halt immer noch im Urlaub und der einzige Mann, der jetzt wirklich zu beneiden ist in dieser Runde, ist TG. Weil du hast dieses Stadionerlebnis gestern gehabt, was Ulf und ich leider nicht hatten. Jetzt musst du natürlich erstmal anfangen.
Da fange ich an, ja, also. Wir waren es, 4.473 Tage ohne zweite Liga. Und wenn es so losgeht, mir fehlen echt die Worte. Es war ein Hammertag gestern, einfach rund die ganze Sache. Wir werden ja das Spiel noch auseinandernehmen, da gab es natürlich diese und jene Phasen. Aber insgesamt, was kann es Schöneres geben? Es war einfach genial. Kann man nur kurz zusammenfassen.
Ja, ich habe es gestern gesehen hier, bin ja immer noch im Urlaub. Nicht in Griechenland, sondern in Kroatien. Sieht so ähnlich aus. Hab's im Fernsehen gesehen bei Wow. Und war eine klasse Übertragung. Also auch mit sämtlichen Zeitlupen. Das, was man im Stadion dann immer leider nicht hat, habe ich hier gehabt. Aber Stadion ist halt eine geile Atmosphäre. Das kommt da nicht so rüber, wenn du hier im Studio zu Hause sitzt und aus dem Studio dann die Bilder bekommst. Das ist natürlich dann viel, viel schöner gewesen für dich im Stadion. Ja, und Ulf, was ist denn bei dir passiert? Du wolltest doch mit ins Stadion gehen. Was war denn da los?
Ja, das ist so bei alten Männern, die mal Termine vergessen. Und besonders, wenn es um Familientermine geht, dann will man da nichts riskieren. Also ich bin von ausgegangen, dass wir abends diese Familienfeier haben. Denkst du, die ging mittags schon los? Und damit war natürlich mich der Stadion erstmal ad acta gelegt. Ja, ja. Aber alle vom Dreieck haben es irgendwie anders wahrgenommen. Thomas live bei 30 Grad und eng kuschelig stehen. Ronny, du hast es wahrscheinlich schön im Sonnenstuhl gehabt. Ich habe es dann bei der Familienfeier mit Handy unterm Tisch zumindest den Live-Ticker immer verfolgen können und habe da genauso mitgefiebert, genauso wie ihr beide. Ich hab maximal die Zusammenfassung, die habe ich mir dann abends wirklich erzwungen. Ich sage, ich will wenigstens die Zusammenfassung mir angucken. Das habe ich dann gemacht. Das sind die Emotionen, die ich einsammeln konnte und die Spielszenen, die ich einsammeln konnte.
Na, ja, dann lass uns reingehen.
Ja, genau. Also dann werde ich ja wahrscheinlich, wird der Ulf zu taktischen Finessen und den ganzen Sachen jetzt gar nicht so viel sagen können. Da werden wir wahrscheinlich mit Ronny uns ein bisschen austoben, ne? Also. Genau. Deswegen, hätte jetzt die erste Frage gehabt, wie war euer Gefühl zur Pause, also zur Halbzeit? Aber jetzt, Ulf hat ja nichts gesehen. Ronny, wie hast du so, wo der Halbzeitpfiff kam, hast vor dem Fernseher gesessen und gedacht,
wo der Halbzeitpfiff kam, habe ich vom Fernseher gesessen und gedacht, Schwein gehabt. Aber da muss man wirklich sagen, also ich wollte gerade sagen, lass uns mal reingehen in das Spiel, wie es begonnen hat. Hat ja sowieso mit etwas Verzögerung begonnen. Also es stand irgendwie unter einem komischen Stern, das ganze Spiel. Verzögerung deshalb, weil die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern gestört war. Das ist wirklich merkwürdig, dass sowas passiert. Aber da ist nur Technik, warum nicht? Ja, und dann war man natürlich noch mehr aufgeregt irgendwie. Es ging nicht los und es wird... wie lange dauert das? Und dann hieß es plötzlich, ja, so 10 Minuten eventuell. Ja, und dann nach der Pause ja nochmal. Und dabei passierte was Merkwürdiges bei Wow. Man wurde nicht informiert. Also du bliebst auf dem Kanal und hast plötzlich die schönsten Fernschusstore der Bundesliga gesehen. Dachte, was ist denn jetzt los? Ich war hier doch. Und da war natürlich der Stromausfall und deswegen wusste man nicht so genau. Aber tatsächlich, mein Gefühl zur Halbzeit war, Gott sei Dank, nicht 3, 4, 5 Tore noch gefressen. Weil das, was Hannover dann da gespielt hat, Nach unserer Führung, das war schon richtig gut, muss man wirklich sagen. Und ich hatte auch um die Mannschaft in dem Augenblick Angst. Wir haben das nicht hingekriegt, in der gesamten ersten Halbzeit dann für Entlastung zu sorgen und so mal was Eigenes zu kreieren. Da hast du schon gesehen. Also es ist eine andere Liga. Es geht viel schneller. Die Qualität der anderen Mannschaften, die ist doch deutlich höher. Und wenn du es dann nicht schaffst, dein eigenes Spiel zumindest so teilweise schon mal zu halten, dann wird es schwer. Also zur Pause war ich sehr, sehr froh. Nach der Pause, ich sag mal so, es wird jetzt so viel gesagt, in der gesamten zweiten Halbzeit war es besser. Fand ich nicht, weil auch Hannover eigentlich sofort nach der Pause angeknüpft hat an diese erste Halbzeit und erst eigentlich so, ich will mal sagen, so ab der 60. Minute, also die letzte halbe Stunde, da fand ich uns dann, da haben wir dann plötzlich, wie hat jemand gesagt, wir sind dann in den Kopf der Hannoveraner gekommen. Und das, ja, das fand ich dann, das hat man dann gesehen. Da wurde es dann auch für uns deutlich besser und dann haben wir es einfach auch gut gemacht, muss ich sagen. Also klar, man kann jetzt darüber reden, ob das Ganze verdient war oder nicht verdient war. Am Ende ist es immer verdient. Die Mannschaft, die mehr Tore schießt, die verdient, den Spiel zu gewinnen. Ob die jetzt die dominierende Mannschaft war, das spielt nachher in der Tabelle keine Rolle. Da gibt es keine Abrechnung, sondern nach Toren wird abgerechnet. Und ich finde, dann haben wir es einfach auch für einen Aufsteiger in einem Spiel gegen einen Top-Favoriten in der Liga, haben wir es doch ganz gut gemacht. Dafür, dass es eben 12 Jahre keinen Zweitliga-Fußball gab. Also wir haben ja nicht einen Spieler in der Mannschaft, der damals auf dem Platz gestanden hat.
Hm. Ja, der ist wahrscheinlich auch in Fußballrente jetzt, ne? Oder ne? Also ist dann einfach so nach 12 Jahren. Ich meine, das sind 12 Jahre sind, also so lange geht manche Karriere nicht, ne? Ja. Nein, also im Endeffekt, ich fand, also Stadion war natürlich top, also es war wie immer, also nicht wie immer, es war natürlich die Euphorie zu spüren, es war wahnsinnig laut schon vor Anpfiff, es gab eine wahnsinnig geile Choreografie, es gab dazwischen genau eben diese Wartezeit, also die man natürlich jetzt in so einem engen, warmen Stadion jetzt nicht unbedingt das will, weil man natürlich dann irgendwie sagt, ach, naja, irgendwie um 3:30 bin ich dann irgendwie auch wieder zu Hause und kann mich irgendwie im Schatten legen, sprach sich relativ schnell rum mit dem Schiedsrichterfunk. Irgendwie ist das wahrscheinlich ein Thema. Ich meine, bei uns im Podcast heute ziehen sich die technischen Probleme weiter. Ja, das ist alles, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal in Hannover fragen. Vielleicht liegt es ja auch an denen. Also, weil, wie gesagt, passiert ja auch nicht jede Woche sowas. Nein, und zum Spiel, es war schon so, dass wir dass man eigentlich relativ schnell gesehen hat, dass Hannover so sich so 5 bis 10 Minuten angeguckt hat, so wie agieren wir, und hat so ein bisschen unsere Schwachstellen gesucht, hat sie auch relativ schnell gefunden. Das war halt die linke Seite, also ohne da jemanden Vorwurf zu machen. Die wurde stark bespielt von den Hannoveranern. Und dann hat man eigentlich, also man hat ja schon irgendwie vorher das Gefühl gehabt, so, naja, man denkt mal drüber nach, okay, kommen wir in der Liga klar, wie stark sind die Gegner? Wir haben immer gesagt, okay, wir gehen immer als Underdog in das Spiel und es wird Gegner geben, die sind wahnsinnig stark und wir werden uns alle umgucken, war auch meine Wortwahl. Und trotzdem standest du irgendwie da und hast gesagt, okay, also mit so einer Klarheit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also das war dann schon ganz schön massiv, weil es war wirklich dann teilweise im Minutentakt, dass die Hannoveraner Torchancen hatten, klare Torchancen, also Tohu Wabohu bei uns im Strafraum, dass einem Angst und Bange wurde. Wir machen halt zwischendrin das Tor, super natürlich, ne? Also Freistoß, man kann ja auch zusammenfassen. Wir haben in der letzten Saison sehr viel über Standards geredet, kann ich mich dran erinnern, also die Schwächen nach Eckbällen und so weiter, und jetzt machen wir am ersten Spieltag 3 Tore und machen 3 Standardtore. Machen einen Freistoß, einen Elfmeter und ein Eckballtor. Also das ist ja schon mal was, wo du sagst, da geht's gut los. Und da gibt ganz viele auch, die, ja, so die Experten, die sagen halt, okay, wenn du jetzt irgendwie Aufsteiger bist, brauchst du einfach 2 Sachen. Das ist diese Standardstärke, die geht halt immer. Das sieht man in allen Ligen, dass die Vereine, die im unteren, also die Aufsteiger sind oder unten im Tabellenkeller spielen. Das kennen wir selber aus der Regionalliga, wo man sagt, okay, ein FC Eilenburg oder Optik Rathenow oder wer auch immer, irgendwie Freistöße und Eckbälle konnten die alle und haben so immer ihre Tore gemacht. Und die zweite Sache, die wir natürlich jetzt auch absolut gestern hatten, war ein starker Torwart, der natürlich da die ersten drei Punkte gesichert hat. Ja, also die kann sie jetzt Marcel Lotka schon mal auf seine Weste schreiben, auch wenn sie nicht ganz weiß geblieben ist, die Weste. Aber die drei Punkte sind, glaube ich, auch ganz stark ihm zuzurechnen.
Ja. Und gerade das ist natürlich eine Position gewesen, auf die ganz, ganz viele geguckt haben, mich auch. Ne? Also klar, nach Marius Punkt, der hat ja so ein Denkmal hinterlassen nach der letzten Saison, nach der Aufstiegssaison. Und da war natürlich klar, dass man hofft, dass es nur im Ansatz jemand ist, der in diese Fußstapfen treten kann. Und das, was Marcel Lotka da gestern gemacht hat, muss ich wirklich sagen, also der hat sich ja fast ein eigenes Denkmal gesetzt in diesem Spiel. War ja ein Privatduell, Gindorf gegen Lotka, muss ich sagen. Also, man muss ja auch sehen, Gindorf, das war letzte Saison, das war der Schrecken der Liga, zumindest in der Rückrunde, was der eingenetzt hat in Aachen, das war Wahnsinn. Ja, gegen den musst du erstmal so halten. Also, dass der Fußball spielen kann, das wissen wir. Das haben wir letzte Saison in der dritten Liga gesehen. Und ich glaube, der wird sich an dieses Spiel in Cottbus noch lange zurückerinnern und vor allen Dingen an Martin Lotka, da wird er doch die ganze Woche schlecht schlafen, wenn er an den denkt. Also es war schon sensationell, was der gemacht hat. Aber nicht nur gegen Gindorf. Ich fand auch so, was mir gut gefallen hat, ist so sein Mitspielen. Ne? Also das, was man so gesehen hat. Der ist immer auch war immer anspielbar, hinten raus. Der hat sehr gut der ist nie auf der Linie stehen geblieben, war wirklich wie so ein Libero hinten dran. Der hat das wirklich gut gemacht. Der hat sich nachher noch einen Schwinger eingefangen von Pele, der ihn auch so ein bisschen noch kritisiert hat, da, weil er nicht so abgespielt hat, wie sich Pele das vorgestellt hat. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist sein erstes Spiel gewesen in der neuen Mannschaft, Pflichtspiel. Ne? Und er braucht natürlich auch die Anspielstationen so abspielen, wie Pele sich das vorstellt. Kannst du halt nur, wenn da auch einer steht. Das brauchst du dir dann nie hinspielen. Und das war ja, da werden wir sicher noch drüber sprechen, das war ja auch die große Kritik dann später, die ganz schön heftig war. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Pressekonferenz von Pele. Das ist ja auch heute nochmal durch die Medien gegangen, dass er seine Truppe trotz des 3-1 sehr hart angegangen ist. Aber darüber können wir nachher nochmal sprechen.
Genau.
Also ich habe in Halbzeit 1 im Live-Ticker eigentlich nur einen Namen wahrgenommen, den ihr schon beide genannt habt und hervorgehoben habt. Ich habe da ständig nur gelesen, mal Lotka, 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 ein Ausrufezeichen, 5 Ausrufezeichen, 10 Ausrufezeichen. Da war mir eigentlich schon klar, ohne dass ich da ein bewegtes Bild sehe, das geht nur in eine Richtung. Aber solange wir einen Lotka drin haben, wahrscheinlich stand zu der Zeit, werden wir es irgendwie überleben, uns in die Halbzeit retten können. Also ich habe dort immer nur Lotka, Lotka gelesen und war dann auch verwundert, auf einmal 1-0 Tolli. Ne? Aber nein, das war schon raus selbst zu lesen, dass wir da ganz schön in Bedrängnis kommen. Dann, ich habe nichts gelesen von Entlastung oder Konter Cottbus oder gar nichts. War mir schon klar, in welche Richtung dieses Spiel gerade läuft.
Ja, das war ein bisschen schwierig. Also man hat schon gesehen, dass Hannover uns ausgelesen hat und wir hatten vor allem, fand ich, nach dem 1-0 waren dann unsere Rucksäcke dann doch gefüllt, weil irgendwie hat man das Gefühl, vielleicht haben die doch wieder was zu verlieren auf dem Platz und haben sich echt weit zurückgezogen. Und Hannover hatte dann wirklich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht mehr das Problem, also die mussten nicht mal mehr aus unserer Hälfte raus. Also die haben uns bespielt. Das war Wahnsinn. Und dann rückst du natürlich immer enger zusammen. Da muss man auch sagen, dann haben wir ein bisschen die Außen nicht mehr wirklich verteidigt. Also man hat so das Gefühl gehabt, okay, den Bundu, den musst du wahrscheinlich einfach attackieren, wenn er den Ball annehmen will. Aber wenn du halt 3 Meter wegstehst, geht das halt nicht. Das hat dann eben Dumbia in der zweiten Halbzeit einfach wahnsinnig gut gemacht. Ja? Also da hat er keinen Stich mehr gesehen und in der ersten Halbzeit hast du gesagt, was ist denn das für ein wahnsinniger geiler Fußballer? Aber das ist eben auch nur ein wahnsinnig geiler Fußballer, wenn er den Ball annehmen kann, runternehmen kann. Das konnte er sehr, sehr gut. Also ich habe einige Bälle im Aus gesehen, da hat er seine langen Beine ausgefahren. Da hast du gedacht, gibt's ja gar nicht. Ja, und dann ist er natürlich dann irgendwie auch mit Übersteiger und so ein bisschen technischer Finesse, Dribbling ganz gut in die Situation gekommen und da hatten wir eben echt wahnsinnig oft Glück gehabt. Aber das ist eben, wie gesagt, wenn man zu weit sich zurückzieht und dann irgendwie sagt Angst und das habe ich ja auch irgendwie, es gab ein kleines Video von Pele aus dem Spielerkreis nach dem Spiel, der genau das auch angesprochen hat, dieses wir dürfen nie mutlos spielen. Und das haben wir eben phasenweise in der ersten Halbzeit gemacht. Und das war, fand ich, sicherlich eine Kabinenansage gewesen und auch die Wechsel zur Halbzeit. Also das waren auch wirklich die Wechsel, die wir dort im Stadion auf der Tribüne diskutiert haben. Und haben wir überlegt und jeder hat gesagt dann, okay, Hannemann ist einfach ein Typ, der schmeißt sich vorne eben dorthin, wo es weh tut. Und dann werden die Hannoveraner da mal eine andere Spielweise von uns kennenlernen. Das war dann eben so ein bisschen leicht alles und die haben lange Bälle relativ einfach wegverteidigt. Und das war dann in der zweiten Halbzeit vor allem dank Moritz Hannemann überhaupt nicht mehr der Fall. Also da konnten die auch gar nicht mehr so weit vorn stehen, wie sie das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Da haben wir dann echt die ein bisschen nach hinten gedrückt. Auch wenn die nach wie vor die Torchancen hatten, ja. Aber wir haben dann besseren Zugriff bekommen und haben einfach deutlich länger den Ball gehabt und viele Ballstaffetten gespielt und die auch mal so ein bisschen mal in die eigene Hälfte gedrückt, ohne wirklich gefährlich zu werden, bis auf die Situation dann dieses klassische nimm du ihn, ich hab ihn sicher, was dann eben zum Elfmeter führt. Ne? Also.
Aber führt ja auch nicht zum Elfmeter, wenn Moritz Hannemann da nicht hinläuft.
Genau.
Also das und das ist so ein typischer Hannemann. Das haben wir auch in der letzten Saison schon gesehen. Der geht halt Wege, die wo du denkst, ne, unnütz. Weil es könnte ja auch sein, der Torwart, ne, macht diesen Fehler nicht. Der hat ihn, dann bist du diesen Weg gerannt mit Fullspeed für nix. Aber genau das macht es ja eben am Ende aus, um in solche Situationen zu kommen, wie Moritz Hannemann die dann genutzt hat. Ne? Und das ist halt so eine Qualität, die hatten wir in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht auf dem Platz. Deswegen, also muss ich sagen, wieder mal, was sage ich immer, Chapeau, Peter Bullitz, in der Halbzeitpause genau an den richtigen Stellschrauben gedreht. Also diese drei Wechsel in der Pause war ja auch wirklich viel. Ne? Das muss ich ja sagen. Es stand nicht 0-3 oder 0-4, sondern es stand 1-1 gegen den Topfavoriten. Hättest du ja auch sagen können, naja, gut, okay, wollen wir mal nicht so viel verändern, aber Pele hat ihm anders entschieden und in dem Fall, oh, gut ab, genau richtig.
Er meinte ja auch in einem Interview, das hat mich dann nochmal wirklich erschrocken, weil er meinte, von der 16. bis zur 45. Minute haben wir nicht stattgefunden, waren wir gar nicht da. Also krasser kannst du es ja gar nicht als Trainer aufzeigen. Und ich glaube, mit diesem Dreierwechsel dort zur Halbzeit, das ist auch ein ganz, ganz klares Statement in die Kabine Richtung Mannschaft gewesen, dass wir so in dieser Liga keine Chance haben, wenn wir so weiterspielen, uns so zurückziehen. Ich will nicht sagen Angsthasenfußball, aber doch Muffensausen hatten vor Hannover wahrscheinlich, dass er gleich in der Halbzeit so ein starkes Zeichen setzt, wie gesagt, mit drei Wechseln, nicht mit einem Wechsel, sondern mit drei, dass jeder Bescheid weiß, es geht nur über diese Schiene und nicht anders.
Ja, es ist ja der Punkt. Also Pele hat ja auch gesagt, man darf eben auch mal einen Fehler machen. Aber wenn man eben wie in der ersten Halbzeit so tief steht und sagt, um eben Fehler zu vermeiden, dann passiert automatisch das Gegenteil. Also ist das der größte Fehler, den du machen kannst, ist, ich sag mal, Fußball-WM, kann sich jeder dran erinnern an das England-Argentinien-Spiel. So ähnlich sah ja unser Spiel gestern aus gegen Hannover. Ja, wo man dann irgendwie sagte, wo die Engländer plötzlich sozusagen nach ihrer 1-0-Führung sich so lange zurückgezogen haben, bis es eben zweimal geklingelt hat. Und wir waren gestern die Engländer und haben dann irgendwie da hinten rumgestanden. Und dann haben wir aber zur Pause eben einfach, also es ist ja nicht nur so, dass die drei Leute, die reingekommen sind, logischerweise da irgendwie unbelastet natürlich nach vorne kämpfen konnten vor allem, ja. Also auch Justin Butler, der immer da vorne präsent war. Sondern es waren ja auch Leute wie, ich sag mal, Leo Bittencourt, der hat auch sein Spiel war von der ersten zur zweiten Halbzeit massiv unterschiedlich. Also weil es einfach viel mutiger war, viel präsenter, viel mehr anbieten, laufen und so weiter. Und also im Prinzip alles richtig gemacht. Ich würde auch, klar, jetzt wenn man dieses klassische Expected Goals und Torschüsse und Chancenverhältnis und so weiter, dann hätte es eigentlich nach diesen Statistiken einfach ein 1-3 werden müssen. Aber das war es halt nicht und ich finde schon, dass wir das uns in der zweiten Halbzeit, wir uns zumindest auf Augenhöhe bewegt haben und irgendwie Hannover den Zahn gezogen haben, wenn die sich den nicht sogar selber gezogen haben. Weil das ist auch so eine Frage, die man ja trotzdem hatte, wie die aus ihrer Ballsicherheit und ihrem Passspiel, ihrem schnellen und genauen Passspiel, ohne irgendwie große Fehler zu machen, wie die das plötzlich im negativen Sinne hingekriegt haben, dass das in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert hat. Das war so eine Sache, die habe ich bis heute nicht verstanden. Und wenn man so die Kommentarspalten in Social Media liest, die Hannoveraner Fans, die kennen das offenbar. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so ein typisches Ding bei denen, dass die gerne mal, also A, Haufen Chancen verballern und B, gerne mal eine gute und eine schlechte Halbzeit spielen. Kam uns jetzt natürlich auch entgegen.
Ja. Ja, Christian Tietz hat ja dann auch im Interview danach gesagt, dass er, es hätte 7-0 stehen müssen. Da hat man natürlich gemerkt, das war ganz schön Frust. Ja. Also ich kann mich gar nicht erinnern an so viele 7-0-Spiele in der zweiten Liga. Ich glaube auch, das hätte nicht 7-0 gestanden. Also auch wenn sie die Chancen hatten, aber so aufgegeben hätten wir uns nicht. Aber wir hätten uns nicht beklagen können, aus meiner Sicht, wenn es zur Pause 3-1 steht oder so. Das wäre ein absolut gerechtes Ergebnis zu diesem Zeitpunkt gewesen. Ne? Also, ja. Was mich sehr gefreut hat, ist natürlich so ein schöner Auftakt für Tolcay Cigaci. Das war natürlich Wahnsinn. Also, er hat ja letzte Saison auch, ihr werdet euch erinnern, er hat ja auch beim ersten Spiel getroffen. Tolly.
Auch doppelt.
Auch doppelt und gleich jetzt wieder. Das ist natürlich schön. Ne? Das ist auch schön, weil er ja in der Sommerpause lange Zeit nicht richtig trainieren konnte durch seine Fußgeschichte. Und dann hat man so ein bisschen die Befürchtung gehabt, na, kommt der rechtzeitig? Und er ist ja, mir wird keiner dagegen irgendwas sagen. Der ist auch in dieser Saison für uns mit einer der entscheidenden Faktoren, da bin ich sicher. Aber man wollte ihn natürlich mal sehen. Wie ist denn der jetzt so drauf in der zweiten Liga? Wie kommt denn der da zurecht? Klar, es ist schwieriger für ihn. Man merkt es auch. Also die Verteidiger haben schon eine höhere Qualität. Also dribbelt sich wahrscheinlich schon öfter fest jetzt in der zweiten Liga als noch in der dritten. Aber es ist halt trotzdem cool. Er hat eben die Qualität für diesen Freistoß, darauf, wenn er abgefälscht ist. Aber auch das, der Ball kommt klar aufs Tor. Da auch so, wenn er nicht abgefälscht wird, ob man dann hat, muss man sehen. Und natürlich dann dieser schöne ausgeguckte Elfer. Da dachte ich so, jawohl, das kann man wirklich. Diese kleine Verzögerung und dann genau zu wissen oder nochmal zu sehen, der springt da lang. Also da, das war schön. Also hat mich sehr gefreut. Und wie man sieht, der erste Gratulant war Leonardo Bittencourt. Die haben sich gleich gefunden, die beiden auf dem Platz. Die beiden Oldies, über 30 beide, und haben gleich zusammen gejubelt. Das war schön. Waren schöne Bilder.
Ja, das wird schon so eine Achse auch werden, denke ich mal, bei den beiden. Ja, das ist auch so. Jetzt ist Tolcay wahrscheinlich der große Bruder. So ein bisschen, weil er halt länger hier ist, ne? Und klar, aber Leo hat halt natürlich deutlich mehr Erfahrung. Aber jetzt zeigt wahrscheinlich erstmal so Tolcay, okay, wo geht's hier lang? Und Leo kommt rein und sagt, ja, das und das können wir nochmal irgendwie an den Schrauben können wir drehen. Das war schon gut. Und insgesamt fand ich ja auch, dass, hatte ich glaube ich auch die letzten Wochen immer mal gesagt, dass ja Tolcay als Viertligaspieler irgendwie zur Energie kam in der dritten Liga und dann hat man den ja nicht so wirklich für voll genommen am Anfang, also der Gegner vor allem. Na, und er hat gesagt, ja, so ein älterer Typ, der irgendwie Regionalliga gespielt hat hauptsächlich und das wird auch jetzt wieder 10, 12, 14 Spieltage dauern, bis die wahrscheinlich wirklich die Gegner das Gefühl kriegen, dass man den doch wahrscheinlich mal in Doppelmanndeckung nehmen muss oder so. Das machen die am Anfang nicht. Also die denken sich so, hä, jetzt kommt Cottbus hier, dritte Liga, ja, wir ziehen unser Spiel durch. Und ich fand gerade in der zweiten Halbzeit, also wo dann Tolly auch auf die Zehn gewechselt ist, hat man wieder seine Dribbelstärken gesehen. Du hast recht, Ronny, es gibt so die eine oder andere Sache, der legt sich natürlich so mit der einen oder anderen Finte auch gerne mal den Ball vorbei. Und da hast du jetzt schon gesehen, dass du da Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler hast, die sind mit anderen Wassern gewaschen und sagen, okay, da kommt jetzt ein Zweiter dazu, der stellt jetzt den Laufweg zu und dann haben wir den Ball. Ja, aber ansonsten war das trotzdem wieder schon wahnsinnig, wie kantig der eigentlich ist und was der für eine enge Ballführung im Mittelfeld hat, dass der trotzdem die Bälle nicht verliert. Also der hat ja trotzdem Szenen drinne gehabt in diesem Spiel, ja. Wo du dachtest, also hat er die schon schön auf zu Deutsch verarscht, ja. Also zwischen zwei Leute durch und dann seine Tunnel, die er mal gerne spielt mit der Pike und so weiter. Und das hat alles wieder funktioniert und das funktioniert und wie gesagt, Hannover ist ein Aufstiegskandidat für mich, trotz der Niederlage jetzt so. Und gegen so eine Leute funktionieren die Sachen bei Tolly trotzdem. Und das hat mich gefreut und das macht mir richtig Hoffnung. Und ich denke, wie gesagt, dass das trotzdem noch eine Weile dauert, bis sich das in der Liga rumspricht. Und solange das der Fall ist, ist es für ihn wahrscheinlich noch besser, als es wahrscheinlich dann irgendwann mal werden wird, wenn sie dann doch sagen, oh, die müssen wir irgendwie aufs Spiel nehmen.
Kann noch Gold. Mein Bruder war da. Ihr habt das im Stadion wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Toll, nee. Gerci saß auf der Tribüne. Und hat mitgejubelt. Es waren schöne Bilder im Fernsehen, hatte auch das Baby auf dem Arm dann und so. Also cool. Es war wirklich, hat mich sehr gefreut. Der war auch mit im Stadion, hat sich's angeguckt. vielleicht auch mit so einer kleinen Träne im Kopf, Knopflop oder Mensch, hier, schöne Atmosphäre. Es war ja auch wirklich, also was rüberkam, du hast es beim Stadion, du kannst es noch besser erzählen, aber was am Fernsehen, bei der Fernsehübertragung rüberkam, es war mega, also fantastische Stimmung im Stadion, über 18.000, also da muss ich es wirklich sagen. Es ist noch Urlaubszeit, es sind viele noch unterwegs hier, ja. Und da kommen ja noch ein paar dazu dann, noch in den nächsten Spielen. Also ich muss schon wirklich sagen, fürs Auftaktspiel ganz großartig, was darüber gekommen ist.
Also ich fand, dass die Stimmung im Stadion natürlich, also wenn die Leute mitgemacht haben, haben alle mitgemacht. Also es war, dann war es wirklich wahnsinnig lautstark. Also natürlich irgendwie nach dem, also oder in der Phase 2-1, 3-1, das war ja auch ein Doppelschlag, waren ja auch bis 4 Minuten oder so dazwischen. Und danach natürlich war das natürlich großartig. Aber man muss auch sagen, da geht schon noch ein bisschen mehr. Aber das ist auch normal, wenn man das Spiel erste Halbzeit gesehen hat, dann haben sich alle eher Sorgen gemacht und waren ein bisschen bange. Und dann ist natürlich die Stimmung auch nicht so mega großartig. Gab schon Phasen, wo ich sage, da geht mehr. Also da haben wir auch noch ein bisschen Potenzial, dass wir da nachlegen können. Aber insgesamt, wie gesagt, Zuschauerzahl fand ich top. Wurde auch gesagt, ist seit 15 Jahren, glaube ich, die höchste Kulisse. Also
Startkulisse.
Und da waren wir ja schon noch mal 3 Jahre. Also Start in einem Heimspiel, also beziehungsweise Heimspielkulisse zu einem ersten Heimspiel in der Saison. Ja. Da hatten wir, glaube ich, irgendwann mal, waren wir noch nah dran gegen Hansa Rostock in der dritten Liga. Hatten wir mal eine Saisoneröffnung, da waren wir so 15.000. Und das letzte Mal war irgendwie Dynamo Dresden mit irgendwie, wo wir auch irgendwie 20.500 hatten. Dann wahrscheinlich irgendwie 2011 dann vermutlich, wenn es 15 Jahre her ist. Also das ist schon ordentlich jetzt gewesen. Und das hat mich gefreut, dass die Euphorie doch so durchgezogen hat, dass wir auch, sag ich mal, eine richtig gute Zuschauerzahl hatten.
Ja. Du hast in der Vorbereitung was geschrieben von dem neuen Song. Ist der, meinst du, ist der was Neues im Stadion aufgetaucht? Oder
ja,
was,
genau. Was es gab einen neuen Fansong, der konnte auch sehr gut geprüft, geübt werden in der Halbzeit, die ja doch auch noch ein bisschen länger war. Thema Stromausfall, da kommen wir auch noch, da kommen wir natürlich auch dazu. Ist auch das Gesprächsthema Nummer 1 heute überall, ne? Ich krieg den gar nicht mehr so ganz zusammen, aber auf jeden Fall ist eine Zeile aus dem Song, jetzt habe ich wieder alles wieder durcheinander hier und find's wieder nicht, ist doch der Wind hat sich wieder gedreht. Es ging, glaube ich, irgendwie auf geht's Jungs in Rot-Weiß, wir spielen jetzt wieder in Liga 2, wir haben viel, müssen wir jetzt zensieren, erlebt. Doch der Wind hat sich wieder gedreht. Das war irgendwie dieser Text. Und dann habe ich so im Stall gestanden, habe ich gesagt, dieses, der Wind hat sich wieder gedreht. Das passte so wie Faust aufs Auge zu diesem Spiel. Das fand ich total klasse. Und deswegen mal gucken. Wir diskutieren ja nachher noch unseren Podcast-Titel. Ich bin fast dabei. Der Wind hat sich gedreht. Also toller Song. Wird wahrscheinlich jetzt auch öfter, also war natürlich, ist er immer am Anfang, der wird irgendwie ein bisschen eingesungen, da fangen so die ersten 50 an, dann hört man so ein bisschen, dann hat man irgendwie einen Text drauf und dann hatten irgendwann zur Halbzeit, wo man eh warten musste, bis dann irgendwie mal das Spiel weitergeht, hatten echt dann schon fast die ganze Nordwand gesungen. Also war schon ziemlich cool gewesen. Also, dass sich auch so ein Song so schnell durchsetzt, ist ja auch eher selten.
Ja. Ja, das ist ja dann, wenn sowas passiert wie der Stromausfall, das ist ja verrückt, mal passiert wieder sowas. Hannover 96. Also wir haben ja letzte Woche in der Vorbereitung auf das Spiel sprechen wir über diesen Flutlichtausfall von 97. Und jetzt fällt der Strom aus, wegen wahrscheinlich einer Überlastung oder irgendwas. Keiner weiß es noch so genau, was da los war nach der Pause. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen verrückt. Ich denke auch langsam, es liegt an Hannover 96. Wir haben ja das ja sonst nicht.
Wir hatten Matuschka in dem Interview danach dann gesagt, man muss Tradition beibehalten, ja.
Ja, das Verrückte ist ja auch, dass du einfach sagst, okay, es steht, du gehst 1-0 in Führung mit einem abgefälschten Freistoß, das kommt ja noch dazu. Ja, also auch eine Parallele zu 97, damals Thomas Hossmann mit dem 1-0. Mhm. So, dann kassierst du das 1-1 und dann bist du eigentlich, sagst du eigentlich, okay, der Gegner, also Hannover in dem Fall oder im anderen Fall ja auch, ist irgendwie besser im Spiel und dann wird dieses Spiel irgendwie unterbrochen. Also damals im normalen Spielfluss halt, Flutlicht aus, kurze Pause, abpfeifen, warten. Diesmal wurde einfach die Halbzeit verlängert, was natürlich auch einen Unterschied macht. Also das wissen wir jetzt alle, gab die Diskussion auch bei der WM jetzt mit der Halbzeitshow im Finale, dass man das nicht gut findet, wenn man plötzlich statt irgendwie 15 Minuten 30 Minuten Pause hat. Das Laktat geht vielleicht irgendwo hin, wo es nicht hin soll. Und die, wie gesagt, die Fußballprofis sind natürlich auf diese 2x45 Minuten mit Viertelstunde Pause drauf hin trainiert. Weiß man nicht, ob das irgendwie, zum Schluss hatten das beide Mannschaften, klar, also geht ja unseren Jungs nicht anders als den Hannoveranern. Aber im Endeffekt, wie gesagt, Hannover wieder irgendwie am Drücker und Stromausfall und danach gewinnen wir 3-1. So, das ist das, wo man sagt, okay, einen Haken ran. Jetzt habe ich noch gelesen heute, dass da der Regionalexpress nach Berlin irgendwie ein Problem hatte.
Ja.
Irgendwie Klimaanlage ausgefallen, Türen gingen nicht auf und die mussten dann den Zug evakuieren, kurz vor Königs Wusterhausen, mussten die zum Bahnhof laufen und da waren auch, glaube ich, auch irgendwie gut irgendwie 500 Leute und da die Masse auch wohl irgendwie die Fanszene von Hannover, die mit dem Zug angereist war. Und da habe ich so gedacht, also jetzt irgendwie zweimal Stromausfall, dann noch dieser Zug, das Spiel 3-1 verloren wie damals. Also die denken doch irgendwann, warum fahren wir da eigentlich überhaupt noch hin? Das endet doch jedes Mal in einer Katastrophe. Insgesamt, also dieser ganze Tag war doch für die 96-Fans wahrscheinlich auch total gebraucht. Also
da fällt mir nicht mehr ein. Letztes Jahr ja auch das Aus im DFB-Pokal in Cottbus. Also ich glaube, wenn die lesen, wir müssen nach Cottbus, ach scheiße. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist da in Hannover, das Angstgegner, das wäre zu viel gesagt, dafür haben die eine viel zu große Qualität, ne? Aber wir ärgern sie halt trotzdem immer wieder in Abständen. Wir sind jetzt, ist ja kein Derby oder sowas, ne? Also ist ja auch nichts, was jetzt eine lange Fußballtradition hätte, auch wenn uns jetzt diese besonderen Spiele natürlich 97, oder eigentlich nur das, miteinander bislang verbunden hat. Aber die anderen Duelle sind halt immer unter dieser Überschrift irgendwie ein bisschen. Und es kommt auch komischerweise immer wieder ein neues Kapitel dazu. DFB-Pokal, wir totaler Außenseiter, haben Hannover aus dem Wettbewerb, klar, dieses Jahr total überlegen in Cottbus und jetzt trotzdem mit einer Heimniederlage nach Hause. Als Auftakt, das ist natürlich etwas, das kann dich als Hannoveraner-Fan schon an Energie Cottbus verzweifeln lassen. Das könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen.
Ja, was Thomas sagte, nochmal zu dem Stromausfall zurückzukommen, zur Halbzeit. Es passiert ja diesmal eine Halbzeit und nicht im laufenden Spiel. Das hatten sie danach auch bei Sky im Interview, hatten sie Tolly und Leo da gehabt. Und Leo meinte dann schon wirklich ernsthaft, sagt er, das ist ein riesen Problem als Profi. Du bist in einem Rhythmus drinne von diesen 15 Minuten. Du trainierst das ja auch. Du hast deinen Körper ja auf einer gewissen Erwärmungstemperatur und die Muskulatur. Er sagte, es hat sich keiner gefreut im Tunnel, weder Hannoveraner noch die Cottbusser, dass das da so lange dauert. Und sie wurden ständig immer wieder hingetröstet, noch 5 Minuten und so weiter, hieß es wohl immer. Sagt aber, du fährst runter, du willst es zwar nicht, aber dein Körper macht es von sich aus alleine. Und dann meinte Tolly auch, das war schwer rauszugehen und die zweite Halbzeit reinzufinden. Also beide, Leo genauso, er meinte, das ist für einen Profi ist sowas tödlich, wenn so ein Rhythmus gestört wird.
Aber Tegi, du warst jetzt, ich hatte nicht gesehen, sind die nicht auf dem Platz und haben sich die Bälle in den Tee gespielt? Oder mussten die im Tunnel stehen?
Naja, die haben ja freiwillig im Tunnel gestanden, weil natürlich die Sonne total geprasselt hat. Also Hannover war ja schon deutlich eher draußen. Und ich hatte dann gedacht, Mensch, Hannover, sind die nicht auch nochmal reingegangen? Nee, die sind praktisch vor die Westtribüne da, vor ihrer Trainerbank in Schatten gegangen. Und unsere Jungs kamen dann also auch deutlich später raus. Irgendwie, die sind, glaube ich, dann irgendwie Tunnelkabine, weiß ich nicht, geblieben. Und wahrscheinlich dieses 5 Minuten, noch 5 Minuten, dann sind sie wahrscheinlich noch den ersten 5 Minuten sind sie raus. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube 9 Minuten ist die zweite Halbzeit später angepfiffen worden. Ja, dann haben sie wahrscheinlich, also ein paar Minuten haben sie schon draußen ein bisschen rumgebäbbelt und dann kam irgendwann der Schiedsrichter raus und da hat man gesehen, okay, es geht weiter. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, okay, TV-Übertragung ist natürlich ein Problem. Wenn die nicht funktioniert, ansonsten, dadurch, dass es jetzt am helllichten Tag war, hätte man jetzt für die Durchführung des Fußballspiels jetzt keinen Strom gebraucht. Ja, also okay, geht eine LED-Leinwand nicht, es kam auch keine Pausenmusik, also die Lautsprecheranlage war ausgefallen, Stadionsprecher war ausgefallen, alles. Aber da hat man so gedacht, na gut, okay, Fußballspielen kann man ja auch ohne Strom. Das ist ja jetzt nicht irgendwie nötig, also um das Spiel stattfinden zu lassen. Ne?
Ich habe heute gelesen, dass für diesen Torlinientechnik sind die Flutlichter nötig, deswegen auch am Tage diese Flutlichter jetzt immer an sein müssen. Also wenn sich da einer wundert, warum wir mittags mit Flutlicht spielen, das hat mit dieser Technik zu tun, habe ich auch heute erst gelesen.
Okay.
Also was man schön gesehen hat, war, dass so eine LED-Flutlichter natürlich überhaupt keine Vorglühzeit mehr brauchen, weil der Stromausfall ging damit los, dass die geblinkt haben. Und die ging an, so im 1-Sekunden-Takt. Da lief übrigens noch Musik, kann ich mich dran erinnern. Da lief, lief Deepish Mode auf jeden Fall. Und da haben wir schon uns so ein bisschen lustig gemacht, weil diese Lichter mal an und aus gingen, so, jetzt ist hier Disco. Ja, es passte hat ganz gut zum Song gepasst. Ja, dann war irgendwann die Musik aus, dann war das Flutlicht aus, dann war, ich glaube, das Einzige, was noch lief, war diese Unterrang-LED-Bande, diese an der Osttribüne, die relativ neue, die war aus und die Videowände waren aus und dann war alles aus. Und dann kam das aber irgendwie nach und nach, kam das auch wieder zurück. Das wird schon irgendwie eine Überlastung gewesen sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, nebenan im Spreehornpark ist das Elbenwald-Festival. Mit einer riesen Bühne, weiß ich nicht, ob das irgendwie, ich weiß nicht, wie die Anschlüsse in der Stadt Cottbus dort gelegt sind, aber kann mir gut vorstellen, dass wenn du zwei Riesenverbraucher rechts und links dort vom Stadtring hast, hat das vielleicht auch eine Auswirkung. Kann man ja der DFL mal sagen, wenn Elbenwald-Festival-Termin für nächstes Jahr steht fest, mittlerweile, die machen auch noch eins, kriegen wir vielleicht ein Auswärtsspiel an dem Wochenende. Freut wahrscheinlich auch alle Elbenwald-Besucher und alle, die zum Beispiel auf dem Sandower Dreieck parken wollen, weil da war für Energiefans nicht viel mit Parken an dem Wochenende, glaube ich. Also der war Samstag schon brechend voll, wo ich da vorbeigefahren bin. Dementsprechend Sandower Dreieck nur hören, diesmal nicht parken.
Ja, ansonsten, wir haben einige Themen auch immer noch abseits des Spiels. Es gab ja einiges noch, was sich so abseits zugetragen hat. Ich suche es gerade mal raus. Wir beschäftigen uns natürlich immer auch im Vorfeld ein bisschen und gucken. TG, du hast noch eine schöne Beobachtung gemacht, auch nach dem Spiel. Dann die Kinder von Leo waren auch mit auf Platz.
Das war für mich wirklich ein Ding, wo ich fast so eine Träne im Knopfloch hatte. Weil das Spiel ist zu Ende, die Mannschaft feiert und Leo kommt mit seinen Knirpsen und Knirpsinnen dort an und dann denkst du natürlich sofort an Franklin, wie der praktisch einen kleinen Leo im Stadion dort auf den Schultern getragen hat. Und jetzt ist Leo da und kommt mit seinen Kindern hier im Stadion nach einem erfolgreichen Spiel auf den Platz. Und da denkt man doch sofort, okay, wer ist der Nächste dort in der Generation, der jetzt praktisch diese Flamme weiterträgt? Weil das war so das, wo ich dachte, Mensch, geil. Also jetzt, da ist dann Franklin irgendwann der Opa von vielleicht einem Energiespieler in der ersten Mannschaft. Das ist das, was man sich so gewünscht hat. Ja. Ja, ansonsten war auch insgesamt, also wie gesagt, ich hatte hinter mir ein kleines Mädel gehabt, das, ich weiß nicht, 8 war die vielleicht, würde ich jetzt mal so schätzen. Die hat jeden Song auf der Nordwand in voller Inbrunst mitgesungen. Das war auch so herrlich gewesen. Und das ist auch so, was ihn so freut, dass die war mit ihrer Mutter da, hatte so einen schönen Platz, so einen Wellenbrecher, wo sie noch so ein bisschen höher stehen und gucken konnte. Und die hat alles mitgesungen. Da habe ich auch, weil ich mich da auf was umgedreht, habe ich gesagt, dass ich das ganz toll finde. Das sind einfach auch so schöne Stadionerlebnisse, die man dann auch in der Nordwand hat, wo ja einige Leute sagen, ja, mit Kindern kann man da nicht hingehen oder so. Doch, kann man. Also geht gut.
Ja. Nee, schön. Also muss ich wirklich sagen, also das, wie gesagt, ich habe das, war ein großer Schmerz, nicht im Stadion zu sein zu diesem Spiel. Aber wie gesagt, der Urlaub hier, der war schon vor einem Jahr geplant. Da war von zweiter Liga noch nichts zu sehen und ich hatte die ganze Zeit immer ja gehofft, hoffentlich ist das ein Auswärtsspiel, das erste Spiel, aber es war leider keins. Nächste Woche, wenn wir gegen Bielefeld spielen, dann bin ich wieder zu Hause. Dann hätte es gepasst, ja. Wer aber auch im Urlaub war, war Sebastian Lemke, der Energiepräsident. Der ist tatsächlich zum Spiel wieder eingeflogen und da darf ich euch jetzt Grüße bestellen, weil er hat mir nämlich heute eine Nachricht geschrieben, dass er auf dem Rückweg zu seinem Urlaub, der ist ja wieder weggeflogen, dass er auf dem Rückweg zu seinem Urlaub unsere letzten zwei Folgen gehört hat. Und ich soll euch schön grüßen. Und er hat sich sehr dafür bedankt, hat ihm sehr gut gefallen und hat eine gute Unterhaltung gehabt. Also auf dem Weg hat zwei Sandower Dreieck Folgen gehört. Also sehr schön, Sebastian Lemke. Also das hat er da cool gemacht. Ich fühlte mich ein wenig schlecht, dass ich das hier nicht hingekriegt habe. Griechenland ist ja noch ein bisschen weiter. Also er ist tatsächlich zum ersten Heimspiel, aber er ist ja auch Präsident. Ich bin das nicht. Und insofern hat er eine höhere Verpflichtung dem Club gegenüber, als wir das hier machen. Wir machen Podcast, der macht den ganzen Club. Insofern sei uns das hier, glaube ich, verziehen. Aber ich habe ihm gleich noch ein glückliches Händchen gewünscht bei Transfers, indem ich, also als ich zurückgeschrieben habe, bei letzte Phase. Und da hat er geschrieben, ja, danke, wir geben alles, brauchen auch noch was. Also da wird sicherlich noch was kommen, aber das ist ja bei Energie Tradition und auch gute Tradition, muss man sagen. Denn wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass wir gerade auch auf den letzten Metern immer auch sehr, sehr wichtige Spieler verpflichten konnten, die dann für uns auch ein Faktor waren für das, was wir in der Saison dann erreicht haben. Und da hoffe ich auch dieses Jahr, dass uns da noch was gelingt. Ich glaube, wir haben es jetzt zum ersten Spiel gesehen. Es sind gute Jungs da, insbesondere auch die Jungen, haben mir gut gefallen. Ne? Auch unsere, was habe ich hier gehört? Kindergartenabwehr. Das fand ich ein bisschen frech, aber gut, wenn man mal so hinguckt, da ist was dran. Ne? Aber ich denke mal nicht nur da, sondern auch in einigen anderen Mannschaftszellen. Insbesondere brauchst du ja in der Breite noch was. Ne? Also wir haben ja manche Positionen, wenn sich da mal einer verletzt, dann willst du ja nicht sagen, ja, als der eine sich verletzt hatte, da war es das mit dem Klassenerhalt. Das wäre dann halt schade.
Wenn ich sowas höre, Kinderriegelabwehr, oder habe ich irgendwo gelesen, unsere Kinderriegelabwehr bei irgendeiner Zeitung. Ich habe ja nur die 10 von der Sportschau, aber die reichen mir, wenn ich einen Janis Seidan sehe, der auf der Linie rettet, das Ding rausschlägt, dann wäre da ein Tor gewesen. Und das zweite, Luca Erlein, ohne S hinten, Luca Erlein, der mit der Hacke ablegt auf Butler. Zweimal die Jungschen, die 18-Jährigen mit ganz, ganz entscheidenden Szenen, wo das Spiel ganz anders laufen kann. Deswegen,
Luca Erlein war vor allem in der zweiten Halbzeit wie gesagt, erste Halbzeit ist, wenn du eben hinten stehst und dich da andauernd die Bälle von rechts und links reinfliegen und du stehst unter Dauerdruck, ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn du in der zweiten Halbzeit dann eben mal einzelne Angriffe verteidigen musst. Und da hat dann Luca Erlein gezeigt, dass er mit allen Wassern schon gewaschen ist und dass er das drauf hat. Ich hatte letzte Woche das gesagt, also ich hatte das erinnert an das Spiel, als wir in der Bundesliga gegen den BVB gespielt haben und die sind mit dem Kinderriegel angelaufen. Das war damals Neven Subotic und Mats Hummels. Ja, da heutzutage lacht man müde drüber, wenn man diese beiden Namen sagt. Aber damals haben wir uns ausgerechnet, das ist ja eine totale Chance, die wir haben, weil da die kommen mit wie so einen ganz, ganz jungen Leuten. Ne? Also und das kann natürlich sein, dass man irgendwie in keine Ahnung, 3-4 Jahren sagt, also Luca Erlein, ja, also damals klar war er 18, aber wen interessiert's, ne? Also der hat mich echt überzeugt. Und dann natürlich diese Vorlage zum 3-1 noch mit der Hacke, genau, irre.
Ja.
Auf die Idee muss er erstmal kommen. Also ich meine, er hätte ja auch aus Spitzenwinkel abschließen können. Hat doch, glaube ich, jeder mit gerechnet. Und dann hat er eben die Augen hinten oder von hinten Kommando gehört. Und dann ist natürlich, dass Justin Butler trifft, ich hab's gesagt, möchte ihn nochmal darauf hinweisen, ja, wo wir diskutiert haben, habe ich gesagt, Justin Butler könnte einer der Leute sein, die dort in der Liga höher besser zurechtkommen, als es vielleicht in der dritten Liga der Fall war. Und in den 45 plus 5 Minuten, die er gespielt hat jetzt am Sonntag, sah das sehr gut aus und für mich ein Sonderlob, weil man damit auch nicht unbedingt gerechnet hat.
Ja, aber da erinnere ich mal dran, dass Pele mal gesagt hätte über den, der könnte sogar Bundesliga spielen. Ja, wenn er selbst erkennt, was er für ein Potenzial hat und das mehr nutzt, könnte der sogar Bundesliga spielen, hat Pele gleich am Anfang mal gesagt. Man hat manchmal so das Gefühl gehabt in der dritten Liga, Mensch, Junge, was hindert dich? Ne? Du hast doch alles. Du hast einen tollen Körper. Du hast eine unfassbare Geschwindigkeit. Du hast einen geilen Schuss. Ist alles da, aber irgendwie fehlte immer was. Und wenn er das jetzt nach dem Aufstieg so umsetzen kann wie im ersten Spiel, mega. Also dann haben wir noch einen Neuzugang in diesem Sommer, der schon seit letztem Jahr bei uns spielt.
Ja, ihm wurde ja immer so ein bisschen vorgeworfen, Ego, zu großes Ego, kein mannschaftsdienlicher Spieler, will ich ihm nicht unterstellen. Ich glaube, er steht sich, glaube ich, selber so ein bisschen im Weg. Also, dass er was drauf hat, das sehen wir alle in Ansätzen immer wieder, aber es fehlt bei ihm diese Konstanz, dieses Level auf dem Niveau abzurufen, immer wieder so hoch. Und das waren immer zu sehr Schwankungen in der dritten Liga. Ich glaube, Pele Wollitz hat das schon relativ schnell entdeckt. Deswegen auch diese Einschätzung zu ihm. Wir ja auch teilweise, wenn er Spiele hatte, wo du gesagt hast, er kann's ja. Und nächstes Spiel war er wieder weg. Das war so ein bisschen die Krux bei ihm. Und wenn er bei sich selber jetzt den Knoten am Kopf irgendwo ein bisschen gefunden hat, dann kann das wirklich nochmal ein größerer Name werden.
Ja, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
Spannend für mich auch, wer nicht dabei.
Eintagsfliege war.
Ja, nee, hoffen wir natürlich. Nee, ich sage spannend gerade auch für mich, wer nicht dabei war, also im Kader gar nicht dabei war. Das ist ja auch mal so eine Sache, wo man gerade so am ersten Spieltag hinguckt, wer sind so die Gewinner und die Verlierer der Vorbereitung. Und das fand ich schon, ich weiß nicht, ob er aus Verletzungsgründen nicht dabei war, aber das Neuzugang wie Malone mit der Erfahrung, dass der gar nicht dabei war, wo wir so viele junge Spieler da hinten drin haben, also das muss ich sagen, das war mutig von Pele. Ja, am Ende ist er belohnt worden. Also ja, auch Andy Lukoki nicht dabei. Da gehen ja die Gerüchte, gab ja diese Woche auch die Meldungen, dass da eventuell sogar die Amerikaner, die MLS, da jemand an ihm dran wäre. Weiß man nicht, ob das nur Quatsch ist. Ne? Aber ja, also ist natürlich klar, wenn du als ein Spieler in seinem Alter mit der Erfahrung, die er auch hat, wenn du da zum Zweitliga-Auftakt nicht im Kader bist. Und Pele hat das ja letzte Woche sehr deutlich gesagt, was für einen Spielertypen er sich auf dieser Linksverteidigerposition wünscht, und hat auch deutlich gesagt, dass Andy Lukoki aus seiner Sicht dieser Spielertyp nicht ist, dann ist ja eigentlich klar, dass sich die Wege da wahrscheinlich trennen werden.
Ja, also Andy war ja wahrscheinlich auch einer, der ganz gut fürs Mannschaftsklima war, aber das alles hilft ja nicht. Und wie gesagt, zum Schluss musst du, das Wichtigste ist der Verein, ja. Also, und da geht's nicht um Einzelne. Und ich glaube, wenn man das irgendwie alles sauber und ordentlich irgendwie erklärt und hinkriegt und Andy auch noch die Möglichkeit hat, jetzt, wie man gehört hat, in der Major League Soccer da irgendwie einen Vertrag zu kriegen, könnte es natürlich auch wieder eine Win-Situation für alle Seiten werden, ne? Und wir müssen halt gucken, dass wir den Spieler finden, den wir brauchen. Also momentan kann man wieder sagen, also unser Scouting mit Manuel hat wieder perfekt funktioniert, weil wenn man Fussi Dumbia gesehen hat am Wochenende.
Irre.
Und vor allem, du guckst und sagst, der hat letztes Jahr Hessenliga, in der fünften Liga hat er gespielt. Ja, U21, ja. Eintracht Frankfurt. Die hatten natürlich den Vertrag mit ihm schon auf lange Zeit verlängert. Aber nichtsdestotrotz musst du genau den finden und den beobachtet haben und sagen, okay, das ist ein 21-Jähriger, der spielt jetzt in einer noch Nachwuchsmannschaft, schon irgendwie im Männerfußball, aber im fünftklassigen Männerfußball. Und dann schmeißt du den zur Halbzeit rein und der stellt den Bundu kalt. Ja, also der läuft den ab. Also der hat ja ein wahnsinniges Tempo, der hat eine wahnsinnige Statur. Irre, ja. Ich meine, was auch dazu gehört, wir stellen hinten abwehrmäßig auf Dreierkette um. Ja, erst habe ich gedacht, nein, der kann ja den gar nicht bringen, der ist ja gar kein Rechtsverteidiger. Sondern die stellen auf Dreierkette um und dann ist eben noch, also linke Seite war es ja gewesen, unsere linke Seite. Und dann ist ja noch Justin Butler auf der linken Seite, kriegt natürlich dann auch noch Defensivaufgaben. Also etwas, was wir jetzt aus der Vergangenheit gar nicht kennen, dass der da irgendwie gut funktioniert, muss er aber funktionieren, weil du dort hinten so ein bisschen so ein Loch hast, ne? Und dass das alles aufging, erstmal so taktisch, das fand ich schon auch irgendwie top, ja? Also und da muss man wirklich auch nochmal dieses Chapeau Pele Wollitz, ziehe ich auch nochmal meinen imaginären Hut, also die Idee zu entwickeln, ja, also zu sagen, okay, wie gehen wir denn jetzt in die zweite Halbzeit? Wie können wir diesen Gegner denn jetzt überhaupt so bespielen, dass wir nicht sozusagen nochmal unter Dauerbeschuss sind und dann klingelt's irgendwann und dann klingelt's wahrscheinlich mehr als einmal, ja. Da so umzustellen und die Leute und alle drei funktionieren, die reinkommen von der ersten Minute an und verändern komplett die Statik des Spiels. Ja.
Dumbia fand ich auch ganz stark, muss ich auch sagen. Gut, der hat ja fünfte Liga, richtig Hessenliga, aber was man hört, das wird natürlich nirgendwo in keiner Statistik auftauchen, wie oft und was genau und wie lange, über welchen langen Zeitraum. Aber das heißt ja auch, er hätte auch schon eine Bundesliga-Kader für Eintracht Frankfurt trainiert Und da weiß man eben auch, klar, wenn einer dieses Training schon genossen hat und diese Entwicklung auch schon und diese Förderung, dann kommt er wahrscheinlich nicht rein und ist jetzt völlig unbeleckt und mit einem Fünftligaspieler zu vergleichen. Aber trotzdem, er hat keine Zweitliga-Erfahrung gehabt. Und das fand ich jetzt nach seiner Einwechslung war genau nicht zu sehen. Also der hat wirklich von der ersten Minute an sehr mutig gespielt, überhaupt keine Nervosität gezeigt und sowas. Also für mich ist gut, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ne? Wie wird Pele in das Bielefeld-Spiel gehen? Was wird er sich da einfallen lassen? Wie werden wir da spielen? Aber das ist für mich zumindest ein Spieler, der ist an der Startelf jetzt ganz dicht dran.
Aber es ist gut, dass ihr beide jetzt unabhängig voneinander es eigentlich auch so wahrgenommen habt, wie ich im Testspiel gegen Altklinik in Wilmersdorf. Da ist mir aus der kompletten Mannschaft Dumbia wirklich positiv aufgefallen. Ich habe es letzte Woche im Podcast auch schon gesagt. Diese Körpergröße, die er hat, diese Athletik und dazu dieses enorme Tempo. Man sagt ja mal, die langen Leute, die so aus dem Pott kommen. Nee, bei ihm ist das überhaupt kein Problem. Der hat eine Ballannahme, auch ein Füßchen, ein Ballgefühl bei der Ballannahme, Ballweiterleitung und dieses enorme Tempo mit Ball. Also ich kann mich an eine Szene erinnern in Wilmersdorf, er hat den Altkliniker dort, das ist eine andere Liga, aber trotzdem, er hat ihn stehen lassen mit Ball. Es war schon sehr, sehr auffällig, seine Körpersprache und auch dieses Selbstverständnis bei ihm schon. Und ich glaube, da ist so ein Training bei der Eintracht, das fördert dein Selbstbewusstsein schon mal enorm.
Ja, also wir haben es jetzt auch im Chat, klar, die Leute sagen, klar, er hat im Bundesliga-Kader von Frankfurt trainiert und saß auch immer mal auf der Bank bei Bundesligaspielen. Keine Frage. Also das ist jetzt nicht sozusagen die völlige Überraschung, aber trotzdem, er hat letztes Jahr Oberliga gespielt in der zweiten Mannschaft. Und das ist dann trotzdem, auch wenn man im Bundesliga-Kader steht, nicht selbstverständlich, dass man reinkommt und dort sofort funktioniert. Also ich wollte es ja auch ein bisschen, ich wollte es ja auch mal ein bisschen spezieller machen und ein bisschen sozusagen so eine totale Euphorie-Nachricht, also der hat bisher Oberliga gespielt. Ja, klar. Und wie gesagt, der hat, glaube ich, bis 2029 oder so Vertrag bei der Eintracht. Und so einen langen Vertrag gibt man jetzt keinem, wo man jetzt kein Vertrauen drin hat. Also die haben den natürlich zu uns geliehen, weil sie gesagt haben, okay, der ist in der zweiten Bundesliga, da kann der Spielpraxis sammeln und wenn er sich dort durchsetzt, das hilft ihm, das hilft der Eintracht. Das ist ja die Idee dahinter, Spieler auszuleihen in der zweiten Liga. Ne?
Trotzdem ganz große Kritik von Pele Wollitz. Das war schon, wie ich fand, massiv in der Pressekonferenz. Er hat ja seiner Mannschaft auch zum Teil die Qualität abgesprochen. Das fand ich schon nach einem 3-1 gegen Hannover. Das war schon ganz schön. Aber ich glaube, Pele ist auch ein Fuchs. Ne? Also für mich, klar, ne? Also es gab viele Phasen im Spiel. Da muss man ihm einfach auch recht geben, dass das viel zu passiv war, das war nicht Energie Cottbus Aufstiegsmannschaft aus der dritten Liga, dieser mutige Spektakelfußball, ne, das war phasenweise in dem Spiel überhaupt nicht zu sehen. Aber nach einem 3-1 gleich so massiv dann eben auch den Finger in die Wunde zu legen, fand ich schon ganz schön bemerkenswert. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen aus der Pressekonferenz?
Ich habe die PK nicht gesehen, aber ich habe das heute gelesen auf jeden Fall. Und ich denke, der Pele ist ein Fuchs und das wissen wir. Und ich glaube, dass der in der Kabine anders redet und trotzdem, klar, den Jungs trotzdem irgendwie sagt, also das wird nicht ausreichen. Das hat heute mal geklappt. Also wir hatten heute echt ganz, ganz viel Glück auf unserer Seite und einen super Torwart. Und aber das wird eine Ausnahme bleiben, dass man mit, sag ich mal, so einer Konstellation aus so einem Spiel mit 3 Punkten rausgeht und mit einem Sieg mit 2 Toren Vorsprung, nahezu unmöglich. Ja, aber es war ja trotzdem irgendwie eine Energieleistung zu sehen. Also Energie macht Energiesachen, hat einer gesagt. Und das war wieder eine typische Energiesache gewesen, dieses Spiel, dass man es einfach dreht. Ich meine, wir haben vor nicht vielen Wochen gegen Rot-Weiß Essen nicht anders da gesessen. Also gegen Rot-Weiß Essen haben wir auch irgendwie 3-1 hinten gelegen und das war jetzt auch nicht unverdient gewesen und dann uns irgendwo gerissen und das Ding gedreht. Ja, also ich glaube schon, dass dass Pele logischerweise den warnenden Zeigefinger erhebt. Da hat er auch absolut recht. Das hat jeder am Stadion gesehen. Wie gesagt, jeder hat zur Pause da gestanden und hat gedacht, oh mein Gott, was ist hier los und was haben wir für einen Wahnsinn? Jeder hätte das 1:1 unterschrieben zu dem Zeitpunkt. Ja, und das ist die Wahrheit. Und das weiß Pele, das weiß auch die Mannschaft. Also ich glaube jetzt nicht, dass da, aber ich glaube auch nicht, dass in der Mannschaft jetzt irgendjemand da jetzt irgendwie da Höhenflüge kriegt nach diesem Spiel, ja, und sagt, ah, das war jetzt aber, guck mal, was wir drauf haben. Ja.
Ja.
Kurz mal eine Euphorie, aber die werden alle heute schon wieder da sitzen und in der Videoschule, glaube ich, ganz, ganz viele Szenen gezeigt kriegen, wo es nicht gut lief. Ja.
Na, ich glaube mal so eine Aussage wie auf der Pressekonferenz, ich habe es auch nur gelesen, aber ich glaube, wir als Cottbusser oder Umfeld hier, wir können das einordnen, so eine Worte und so ein Statement von Pele Wollitz. Ich glaube, das ist eher, wenn ein St. Paulianer oder ein Braunschweiger oder ein Magdeburger sich diese Pressekonferenz anhört, der denkt dann, was ist mit dem nicht richtig, was hackt er auf die Mannschaft ein 3-1? Die sehen das, hören das härter raus als wir. Wir können damit umgehen. Wir wissen auch, wie es Pele Wollitz meint und ich bin absolut bei Thomas. Das wird in der Kabine, wird er ganz anders kommunizieren und ich glaube, er braucht da auch nicht groß viel reden, weil jeder, der die Bodenhaftung hat, die Demut auch im Kader, der weiß genau, das geht nicht so wie in Halbzeit 1 durch diese Liga. Da hast du mal Glück, aber nicht ständig Glück. Das kann jeder einordnen und die werden auch, wie Thomas schon sagte, die Videos vorgelegt bekommen. Da wird kaum einer was dagegen sagen können und ich glaube, umso Zeit ja auch umso besser die Finger in die Wunde zu legen. Was nutzt das, wenn wir uns jeden Spieltag hier schön reden? Das bringt keinem was. Wir haben gewonnen, alles schön. Aber wir wissen auch, wie Tizia sagte, normalerweise steht 7-1, 7-1 zur Halbzeit, was jetzt auch Quatsch war. Aber ich finde es gut und ich glaube, wir Cottbusser, wir selber, wir können das alle einordnen, so ein Statement von Pele Wollitz und wir gehen ja auch alle mit, das ist ja auch richtig so.
Ja. Was ich schön fand und was ich auch interessant fand, war ein Interview mit Leo und mit Tolschei, Spiel bei Sky, mit Thorsten Matuschka, der ja auch Tolschei Shigeachi sehr gut kennt, aus Athletiker-Zeiten, wo die so miteinander gesprochen haben. Klar. Und Tolschei dann auch sagte, Mensch, ich habe dir immer gesagt, zweite Liga, du kannst zweite Liga spielen und so. Und dann hat er ihn auch so ein bisschen gepiekt, gucke mal, zwei Tore gleich im ersten Spiel und so. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dann hat aber hat Leo was Spannendes gesagt. Also sinngemäß, es war interessant für ihn, jetzt in diese Mannschaft zu kommen, die schon so eine Geschichte miteinander hat. Ja, also wo er natürlich jetzt mit Spielern spielt, die schon im Grunde genommen ja von der Regionalliga bis in die zweite Liga zusammenspielen und natürlich in so ein Spiel gehen und jetzt auch in der Kabine mit ja wahrscheinlich ganz anders mit sich umgehen, eben weil sie die Geschichte haben. Ne? Also zur Halbzeitpause war vielleicht auch für Leo mal ganz interessant, sowas zu erleben, wie so ja, Leute miteinander dann reden, weil sie halt schon so viel Geschichte miteinander teilen. Und solche Situationen wie gegen Hannover, so eine Halbzeit, ich meine, das hatten wir in den letzten Jahren auch mal. Ne? Essen haben wir ja gerade angesprochen, wo wir auch in der Halbzeit uns alle angeguckt haben und dachten, was ist das hier? Im Aufstiegskampf entgleitet uns das Ding vollkommen gegen einen Mitkonkurrenten. Und dann plötzlich, ja, ging es auch in eine ganz andere Richtung. Ne?
Ich fand das Interview recht gut, was du gerade sagst mit Leo. Du hast richtig diesen Respekt, diese Ehrfurcht rausgehört bei Leo, dass er in diese Mannschaft dazustoßen darf. Ja. Und das ist einer, der kommt mit 304 Bundesligaspielen zu einem Zweitliga-Aufsteiger, der so eine Worte findet, wo du siehst, was der für einen Respekt hat, wie der das verfolgt hat die letzten Jahre von Energie Cottbus, sicherlich auch durch den Papa noch begleitet, aber immer noch ein offenes Ohr. Wie er sich unterordnet einfügt in diesen Kader, in diese Festung um Tolli, um Borge, um Kampe und so weiter, um Pelivan, müssen wir uns nicht weiter aufzählen alle. Aber dass er nicht hier Graf Koks macht, naja Leute, ich zeige euch mal, wie Fußball gespielt wird. Also das fand ich echt ganz, ganz stark charakterlich von ihm, diese Äußerung da.
Ja, aber dass er da irgendwie jetzt hier Graf Koks spielt, davon ist man ja auch nie ausgegangen. Ja. Also ich glaube, es war vom ersten Moment an irgendwie klar, dass das für ihn eine Herzensentscheidung ist, hierher zu kommen und nicht irgendwie auch vor allem da jetzt irgendwie hier den King zu spielen. Ich glaube, das war auch Leo als Fußballer auch bei seinen anderen Stationen niemals gewesen. Ja, also der ist einfach ein, glaube ich, ein ganz, ganz bodenfester Charakter. Ändert sich ja dann nicht. Ne? Und der weiß, dass er uns an bestimmten Stellen helfen kann, aber der weiß wahrscheinlich eben genau auch sozusagen, was diese Truppe ja auch geschafft hat. Also das ist ja auch nicht, Ede Geier hätte gesagt, die sind nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen, sondern die haben sich das alles hart erarbeitet und natürlich ganz viel mit Teamgeist. Und das weiß ja Leo auch. Ich meine, das hat sich auch nach außen getragen, dass diese Mannschaft durch Teamgeist funktioniert, dass die Kabine funktioniert, haben wir auch immer wieder angesprochen. Und dass sowas eben, und da muss man sich eben integrieren in die Kabine und ist nicht der Störenfried, weil das funktioniert nicht. Dann ist man, glaube ich, auch ganz schnell wieder weg vom Fenster bei der Mannschaft, weil dann hast du nicht irgendwie zwei Grüppchen, sondern hast du plötzlich wahrscheinlich dann einfach 23 Mann gegen dich.
Ja.
Wenn du da
rumkasperst. Also ich glaube auch, also wenn, genau das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum Pele das forciert hat, weil Leo halt genau dieser Charakter ist, der so eine Mannschaft zusammen mithält, der so eine Kabine mitführen kann. Es ist ja immer auch wichtig, sowas, dass du Spielertypen hast, die eben auch geben. Also du kannst ja den erfahrensten Typen haben, wenn das am Ende einer ist, der nur sich sieht, dann nutzt dir das ja nichts, seine große Erfahrung, sondern du brauchst ja einen, der in der Mannschaft, gerade die Jungen, und wir haben jetzt viele davon, gerade diese Jungen führt und denen Sicherheit gibt. Und natürlich sind die nervös. Ne? Also das ist natürlich eine Geschichte, wo man ganz klar sagen muss, wir werden viele solche Spiele haben, wo wir in der Kabine nochmal nachstellen müssen zur Pause, wo es dann die richtigen Worte braucht, wo es dann die richtigen Spielertypen braucht, die dann nochmal beruhigen oder die richtigen Dinge sagen. Das ist ja nicht nur eine Sache des Trainers, sondern es ist ja auch eine Sache der erfahrenen Spieler, die das an die Jungen weitergeben. Und ich denke, das ist genau neben seiner fußballerischen Qualität der Auftrag an Leo Bittencourt für diese Saison, ne, für diese Saison, wo wir uns alle in Zweitliga Klassener halt auf.
Ja, zumal es bei Energie irgendwie jetzt in den letzten Jahren der Fall war, dass wir, wenn wir eine schreckliche erste Halbzeit oder überhaupt eine Halbzeit irgendwie erlebt haben, wo es irgendwie nicht lief, hat man ja immer das Gefühl gehabt, okay, lass mal den Halbzeitpfiff kommen, dann gehen die Jungs in die Kabine. Und dank Pele Wollitz und wahrscheinlich eben auch den anderen Protagonisten in der Kabine, geht danach immer mal was. Also ich fand, dass wir das in letzter Zeit relativ oft hatten. Also es ist selten der Fall gewesen, dass du schlecht rausgekommen bist oder dass du nach einer schlechten ersten Halbzeit eine schlechtere zweite gespielt hast, sondern es war immer so, wenn es irgendwie in der ersten Halbzeit irgendwie nicht so doll war, dann hat man immer versucht, in der zweiten nochmal was zu drehen, und das hat immer gut funktioniert. Da ist der, wie ich schon sagte, Pele Wollitz ist ein Fuchs. Und einige andere, wie wahrscheinlich Axel Borgmann oder eben Erik Engelhardt, wissen wir alle noch mit vor dem 1860-Spiel, ja, einige andere halt auch. Ne? Also das ist eine Sache, da kann man sich schon so ein bisschen drauf verlassen. Also, dass man sagt, ja, okay, es kann nur besser werden. Ja. Immer zur Halbzeit.
Ich finde das halt eine so sympathische Geschichte. Also diese Energiegeschichte, das hat so ein bisschen noch was für mich, ne, von einer gewissen Fußballromantik. Weil eben jetzt plötzlich in der zweiten Liga Spieler spielen, die haben für uns noch in der vierten Liga gespielt. Ja, und die haben das geschafft. Und Energie hat jetzt, natürlich hat das was damit zu tun, dass du nicht unendliche Möglichkeiten hast, dass du nicht jetzt einen kompletten Kader austauschen kannst. Aber wir haben es geschafft, Spieler nicht nur mitzunehmen, sondern in diesem Weg und in den letzten Jahren diese Spieler auch besser zu machen. Die sind vielleicht noch nicht in jeder Phase, aber die sind zweitligatauglich inzwischen. Die können da mitspielen. Ja, und die kamen zu uns in der vierten Liga und haben uns da mit langsam jetzt nach vorne gebracht. Und das ist, finde ich, eine sehr sympathische Geschichte, dass du eben jetzt nicht in der zweiten Liga mit jetzt total völlig anderen Spielern spielst, ne? Also nicht mit, ja, jetzt müssen wir Erfahrungen verpflichten hier und jetzt können wir nur noch, sondern dass es eben so eine Geschichte ist, so eine familiäre Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man einer Mannschaft viel eher verzeiht, dass sie dann, wenn sie eben diese Geschichte hat, auch mal so eine erste Halbzeit spielt, ja, wo auch mal Angst da ist, wo auch nicht der totale Mut da ist, wo nicht das Selbstverständnis da ist, und dass sie dann aber, ja, so wie Phönix aus der Asche auferstehen und dann das Ding doch noch an sich reißen. Und das finde ich einfach, das macht diese Truppe, die ja uns in den letzten Jahren schon so viel Spaß gemacht hat, immer wieder auch mit neuen Verstärkungen, mit Weiterentwicklungen, aber mit dem Kern, der geblieben ist. Und das macht die so sympathisch. Also deswegen finde ich das auch wirklich cool und kann mich auch total identifizieren mit dieser Mannschaft, die eben diese Geschichte hat aus den letzten Jahren.
Man fremdet nicht mit der Mannschaft. So ist es meine Wahrnehmung. Man, wie du sagst, man ist gewachsen mit der vierten Liga. Borge, Pelivan und so weiter. Und auch Kampe können wir da nennen, der in den Mannschaftsrat gewählt wurde. Wir denken zurück, er hat kaum gespielt. Letzte Saison wurde er in den Mannschaftsrat gewählt. Da sieht man aber, was er für ein Standing im Verein hat oder in der Mannschaft auch. Aber ich glaube, das ist ein großer Fund, den wir haben in der Saison, dieser Zusammenhalt, weil wir gewachsen sind als Fans draußen mit dieser Mannschaft und wir punktuelle Wechsel nur haben. Aber der Kern an sich, diese große Wucht, die kennen das Stadion, die Spieler kennen das Stadion, die kennen die Fans, wir andersrum. Wie gesagt, man fremdet nicht, man ist sofort dabei und man verzeiht dann auch mal Fehler. Das ist überhaupt kein Problem, als wenn du dort, ich sag mal, wie bei Hertha, die haben 13 Abgänge, wenn ich das richtig gelesen habe. Da fremdelst du schon mal mit deiner Mannschaft dann auf einmal. Die haben zwei gewonnen in Bochum, aber jetzt egal. Aber wir haben eine homogene Mannschaft, die genau weiß, wie das Publikum tickt, andersrum. Das wird ein Riesenfund für uns werden. Das ist eine Wucht, die, glaube ich, von vielen Mannschaften noch unterschätzt wird, wenn die nach Cottbus kommen. Oder auch auswärts. Wir werden es vielleicht in Bielefeld schon erleben.
Also unterschätzen nehmen wir ja gerne. Aber ich denke auch, wir sind seit 5 Jahren dabei. Man könnte fast sagen, eine komplette, richtig gute Energie-DNA zu entwickeln. Also ja. Das ist einfach dieser Weg, der sich irgendwie zeigt, über die Jahre, also diese Spieler festzuhalten, also bestimmte Typen zu verpflichten. Wie gesagt, beste Beispiel ist eben Kampe im Mannschaftsrat, wo du sagst, okay, du nimmst einfach auch einfach Typen mit, ja, und sagst, okay, der spielt jetzt eben mal weniger, und aber der akzeptiert seine Rolle. Und ich meine, wir kennen es ja alles anders. Natürlich haben wir damals Bundesliga gespielt, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, dass du in der Bundesliga natürlich irgendwie Spieler dabei hattest, die sind nach Cottbus gekommen, weil sie hier die Möglichkeit hatten, irgendwie Bundesliga zu spielen und etwas für ihren Marktwert zu tun und möglichst vielleicht sich zu etablieren, das Sprungbrett zu nutzen, um höher zu kommen. Diese Fälle gibt's natürlich immer noch, dass du sagst, okay, du bist irgendwie ein Sprungbrettverein, hier kannst du zweite Liga spielen, jetzt kannst du zweite Liga, letztes Jahr dritte Liga. Aber nichtsdestotrotz nehmen die Leute Energie Cottbus an und sehen das nicht irgendwie als so ein Jahr, ziehe ich mal jetzt dieses rot-weiße Trikot an, gucke irgendwie, dass ich eine Leistung bringe, die vor allem mir hilft, um irgendwie in meiner Karriere weiterzukommen, sondern diese Integration, wie die funktioniert, das ist wirklich ein Weg, der muss eigentlich immer weitergehen und dann wird er auch immer erfolgreich sein. Also für die Verhältnisse, in denen wir uns natürlich bewegen. Und das ist natürlich zweite Liga mit Energie Cottbus jetzt nicht das, wo man sagt, das ist jetzt so das Minimum, was man haben soll, sondern es ist schon jetzt ausgereizt. Aber das haben wir trotzdem geschafft und hingekriegt.
Ja. Gut, es hat die Fälle auch gegeben, ne? Also ein Jahr Energie und dann weitergezogen, gerade jetzt.
Ja.
Hat es ihm auch gegeben. Aber es ist nicht das Gros der Mannschaft. Das sind so einzelne Spieler und nicht die gesamte Mannschaft. Das ist keine Söldnertruppe. Also du merkst, du hast hier in dieser Mannschaft eine extrem hohe Identifikation mit dem Umfeld, mit dem Club. Klar, es ist Profifußball, das darf man nie vergessen. Es geht ums Geld, es geht um die eigene Karriere. Aber es geht eben auch darum, charakterlich eben auch einem Club was zu geben, seinem Umfeld was zu geben. Weil die Leute auf den Rängen, die werden nicht bezahlt dafür, dass sie ins Stadion gehen. Die zahlen dafür und die geben ihr Herzblut und die geben ihre Liebe eben tatsächlich freiwillig. Und das sollte zumindest honoriert werden. Und das kriegt Energie, das kriegt diese Mannschaft aus meiner Sicht in diesen Tagen hervorragend hin, weil das wirklich glaubwürdig ist. Na, also das, was sie da leben und auf dem Platz, das ist glaubwürdig für diesen Verein.
Mhm. Ja. So, ich würde noch mal 2 Themen suchen. Der Ulf kann ja mal.
Ich habe noch mal dazwischen, ja. Ich habe auch jemand aus Cottbus, der mit Herzblut dabei ist, der mit Herzblut beim Sandauer Dreieck ist. Das ist nämlich unser Sponsor Fahrrad Schenker. Großen Dank noch mal an ihn. Hinweis, Sommerferien sind bald vorbei. Die Mamas und Papas, die Kinder im Stadion mit hatten, schaut noch mal nach den Fahrrädern von euren Stiften, denn manche, die wachsen recht schnell. Ich habe das bei meinem Junior damals erlebt. In einem Vierteljahr 3 Schuhgrößen größer. So ähnlich wird es bei euren Knirpsen auch sein. Schaut einfach nochmal, bevor die Schule losgeht in 2 Wochen, wie groß sind die Fahrräder, passen die überhaupt noch, der Rahmen und so weiter. Falls die Knirpse gewachsen sind, dann einfach zu Fahrradschenker, der hat coole Marken wie Cubes, Bulls, Pegasus oder Kalkhoff. Da werdet ihr bestimmt fündig werden, wenn es eine Nummer größer sein muss von der Rahmengröße oder nehmt gleich 2 größer, weil die Stifte wachsen ja rasant. Wir können das alle sagen, wir sind alles Väter hier, die ihr seht vom Sandwar-Dreieck. Und wenn das Fahrrad trotzdem noch von der Größe her passt, dann fahrt trotzdem mal hin und lasst es überprüfen von der Sicherheit. Es geht dann langsam Richtung Herbst, Richtung Winter, es wird schneller dunkel. Ganz wichtig, das Licht für die Knirpse, die sind nun mal kleiner, flacher, viele Autofahrer sehen die nicht. Fahrradhelm, ganz, ganz wichtig, kann ich nur drauf drängen, macht das. Ich bin mal live selber dazugekommen, als ein Hubschrauber landen musste, weil ein Fahrradfahrer keinen Helm auf hatte und er ihn mit Hubschrauber abholen musste. Also achte da drauf oder Reflektoren oder Fahrradtasche für die Schulsachen. Dann seid ihr gut versorgt, die Knirpse erst recht und ihr könnt alle gemeinsam heile wieder ans Stadion kommen und in unseren FC begleiten. Also wie gesagt, wenn ihr was sucht für die Knirpse, auf zu Fahrradschenker Richtung Altschmelwitz, die Straßenbahn lang, rechte Seite.
Sehr schön. Ich möchte kurz anmerken, ich fahre jetzt, seit ich ein E-Bike habe, auch immer mit Helm. Ja, also.
Sehr gut, sehr gut.
Das ist. Man sieht dämlich aus immer noch, weil es einfach so kein alltägliches Bild ist, ja, aber das war mir dann auch egal.
Seit dieser Hubschrauberlandung damals, ich kam damit dazu, weil ich den Radweg lang bin, seit dem Tag habe ich auch Helm, ist so. Das ist mir egal, was die Leute sagen, ich fahre nur mit Helm, ja.
Ja. Ich habe noch etwas entdeckt im Stadion. Es gibt einen, wir hatten ja immer den Tomislav Piplica als Airbrush an der Südtribüne gehabt. Ich weiß gar nicht, Ulf, ob du das schon gesehen hast jetzt, das neue Bild?
Ja, ich habe gesehen.
Okay. Und das war auch wieder so ein Bild, wo mir das Herz aufging, einfach diese Generationen. Also wieder natürlich Leo und Franklin. Und dann natürlich Franklin mit Ede Geier und Leo mit Pele Wollitz.
Ja.
Und da denkst und da hast du, ich guck da so drauf und denke, was ist das für eine geile Idee? Ja, also das so umzusetzen. Also da muss ich sagen, eigentlich bin ich ja in einem Kreativjob, aber auf die Idee wäre ich tatsächlich, vielleicht wäre ich irgendwann drauf gekommen, nach viel Nachdenken, aber ich habe das einfach gesagt, so diese Symbiose und diese Bedeutung, die dort drin steckt, in diesem Bild, mit diesen 4 Protagonisten und dann noch diesen 2 Pärchen, das ist einfach geil. Also kann ich ja, einfach nur sagen, kann ich einfach nur dieses Wort nehmen. Ich fand das super.
Ja. Habe ich auch gesehen, das Bild, ja, ist auch gezeigt worden. Obwohl ich noch nicht im Stadion war. Schöne Idee. Gut umgesetzt.
Gut gemacht. Ich kann da nur zustimmen. Also die Leute, die mich von der Pinnwand kennen, die wissen genau, ich bin ja, jetzt schreibe ich hinter Ulf, früher habe ich hinter Franklin-Fans geschrieben, deswegen ja, meine volle Zustimmung zu diesem Bild. Aber ich gehe damit, TG, mit diese Idee dahinter. Auswärtsfans werden es gar nicht so deuten können, aber als Cottbusser.
Die sehen es ja gar nicht.
Ja, außerdem, es sei denn ja am Sitzplatz. Aber diese Idee dahinter ist total genial, wirklich. Ja, diese.
Ja.
Wie dann die Geschichte weitergeht. Hm?
Ja. Ihr hattet vorhin nochmal die Interviews gehabt, also praktisch die Sky Field Reporter. Und das war ja auch, fand ich auch so total lustig, dass du natürlich mit der Nele, wie heißt sie jetzt? Habe ich den Namen vergessen? Die Reporterin.
Schenker.
Ja, hieß Nele Schenker, hat jetzt irgendwie geheiratet, hat einen anderen Nachnamen.
Hat einen anderen Namen jetzt,
ja. Ja, egal. Jedenfalls die Nele und der Tusche sind ja auch einfach beides Cottbusser. Und also die Nele ist ja auch Cottbusser. Und das fand ich auch so klasse. Und du hast auch in der Woche vorher, vor dem Spiel schon gemerkt, da gab es schon so ein bisschen sowas, dass die nach Cottbus kommen und das Spiel begleiten. Und die hatten sich auch tierisch drauf gefreut, weil die einfach, glaube ich, es auch total geil finden, dass Energie wieder in der zweiten Liga ist. Und die das begleiten, dann noch 2 Cottbusser dort das Spiel begleiten. Das finde ich für uns natürlich total cool und freue mich aber immer, wenn sowas praktisch in die Öffentlichkeit kommt, für eben nicht Cottbusser, dass die eben sehen, okay, aus Cottbus, da kommt schon ein bisschen mehr cooles Zeug, ja, also coole Reporter und so weiter, fand ich echt gut.
Ja.
Dass die sich gefreut haben einfach.
Ja, ja. Also die haben sich
Nele Otschik, Otschik, also O-C-I-K, Otschik würde ich jetzt mal sagen, heißt die Nele, ehemals geborene Schenker, heißt jetzt Nele Otschik.
Ja.
Ja, schön, dass er in Cottbus war, können Sie gerne öfter machen.
Ja,
nach Spielende hast du richtig gemerkt, so wie auch Tusche sich gefreut hat über dieses 3-1 und so. Also es war schon sehr viel Energie, Sympathie dann an dem Tisch. Ich meine, da war keiner sauer, dass er verloren hat. Das kann man aber ja auch nachvollziehen. Es wäre umgedreht genauso. Hätten da zwei Hannoveraner gestanden und Hannover hätte hier 4-1 gewonnen, hätten die sich auch gefreut. Ne? Aber so ist das. Ja. Du hast noch was aufgeschrieben, TG. Das musst du noch mal kurz erklären. Hast noch mal ein Thema aufgemacht. Teuerster Dauerkartenpreis der Liga steht hier auf dem Zettel. Erzähl mal.
Genau. Also ich hatte heute eine Diskussion allgemein um Ticketpreise beim Fußball. Das ging damit los, dass jetzt irgendwie in, ich glaube, Gäste-Sitzplatz hinterm Tor von Hertha-Fans jetzt in Bochum, die mussten, glaube ich, irgendwie, was war das, 49 Euro oder so bezahlen?
47 Euro, glaube ich.
Oder 47 Euro für so ein Hintertor-Gästeplatz. Die Diskussion ging los, weil in Bielefeld gibt's auch sozusagen die Gästetickets, Sitzer, 37 Euro und vor allem, das Thema hatten wir vorhin mit dem Thema Kind, ja, eine Achtjährige, die hinter mir alles mitsingt, die haben nicht mal Ermäßigung und Kindertarif in Bielefeld für den Gästeblock. Mit der Argumentation, so nach dem Motto, ja, der Kinder gehören da nicht hin. Und wo du so denkst, naja, bei euch vielleicht nicht, aber bei uns gehören ganz viele Kinder ins Stadion. Und dann gab es eine Übersicht der Dauerkartenpreise in der zweiten Liga und haben aber tatsächlich Dauerkarte, also günstigste Dauerkarte Mitglied, haben sie geprüft. Und da waren wir ja mit 270 Euro auf Platz 18. Das ist bei uns übrigens F1, F2, also die unüberdachten Plätze. Die Nordwand ist ja, glaube ich, 285. Und natürlich bei uns dem geschuldet, dass wir keinen Mitgliederrabatt gewähren für eine Dauerkarte. Das ist, woanders ist das, glaube ich, ganz anders. Also Platz 1 war, da wird man sich das erstmal der ganzen Sache bewusst, war der VfL Wolfsburg. Ja. Deren Mitgliedsdauerkarte Stehplatz kostet 110 Euro. Und wir sind, wie gesagt, bei 270. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben natürlich irgendwie die Zuschauer auch deutlich nötiger als irgendwie der VfL, der sein Geld wahrscheinlich aus anderen Kanälen generiert. Aber ich fand dann schon so, wie gesagt, interessant und ein bisschen auch ein bisschen komisch, dass wir echt die teuersten Dauerkarten haben. Dafür haben wir trotzdem 6.500 verkauft. War übrigens Platz 17 der verkauften Dauerkarten in der ganzen Liga. Also da war, glaube ich, Darmstadt oder so. Die hatten weniger als wir. Aber weil die, glaube ich, gedeckelt haben. Und ja, das wollte ich eigentlich nur mal anmerken, dass ja Fußball schon echt ein teurer Spaß ist, weil es auch immer wieder Diskussionen gibt, die wir wieder kriegen werden bei Zuschauerzahlen. Ne? Also jetzt, wie gesagt, haben wir 18.300 Zuschauer gehabt. Aber es ist eben teurer Spaß geworden. Auf allen Ebenen. Und ja, aber erfolgreicher Fußball. Und ich glaube, die Leute, die am Sonntag da waren, die kommen trotzdem wieder. Da guckt man nicht aufs Geld.
Sag mal so, es ist halt eine Frage der Finanzierung. Also ich meine, am Ende des Tages, du hast die Lausitz. Und die Lausitz stemmt jetzt wieder Zweitliga-Fußball. Und ja, wir wissen alle, das Geld liegt hier nicht auf der Straße und die Unternehmen in der Lausitz, das ist halt auch so, wir sind im Strukturwandel. Es gibt viele Unternehmen, die werden irgendwann wieder mehr Geld generieren und mehr Geld verdienen, wenn der Strukturwandel gelingt. Na, aber gerade ist es eben auch so, dass viele Unternehmen jetzt gerade noch sehr in der Transformation sind, suchen und das ist eben nicht die Zeit, wo das Geld eben auch für das Sponsoring locker sitzt. Und da muss ich sagen, das schlägt dann so ein zweites Herz in meiner Brust, natürlich ein Fanherz, wo ich denke, Mensch, Fußball muss immer bezahlbar bleiben. Es darf nie so sich entwickeln, dass die einfachen Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht mehr ins Stadion gehen können, sondern nur noch Leute, die es haben. Das darf nicht passieren. Es muss immer auch einen günstigen Ticketpreis geben. Aber auf der anderen Seite denke ich dann so, okay, jetzt haben wir vielleicht den teuersten Dauerkartenpreis der Liga, aber wenn wir alle kleinen Sponsoren sind, ja, und das Geld zusammenbringen, damit es eben möglich ist, überhaupt sowas hier in die Lausitz zu kriegen und auf die Beine zu stellen, dann ist es auch das, glaube ich, wert. Dass man dann nicht sagt, hey, aber wir müssen doch hier noch einen Rabatt kriegen und da noch eine Rabattschlacht und hier und Frühbucherticket und ja, alles, was man so in so einen Ticketverkauf packen kann. Ja, am Ende fehlt es halt, ne, muss man eben auch sagen. Irgendwo muss es herkommen für den Profifußball, anders geht's nicht.
Ja, also wir hängen natürlich gerade an den Ticketpreisen. Das ist schon richtig. Also das, wie gesagt, zum Schluss, die Statistik lügt jetzt erstmal nicht. Also wir sind eben die mit den teuersten Dauerkarten. Ich weiß gar nicht, wenn die jetzt praktisch diesen Mitgliederrabatt rausgenommen hätten, ob das immer noch der Fall wäre, ob es dann nicht irgendwo anders teurer geworden wäre oder so. Aber es stimmt schon, man muss sich dann wahrscheinlich eben als ein bisschen als Kleinsponsor sehen und das ist ja bei allen anderen Sachen. Man shoppt halt im Fanshop. Man kauft jetzt die Energiebündel. Also da waren sie jetzt kurz vor 25.000 Euro. Übrigens, das auch nochmal als Information. Die haben sie wahrscheinlich, also das war im Energie, also im nicht gedruckten, als PDF gelieferten Energieecho drinne. Wahrscheinlich sind die 25.000 jetzt mittlerweile geknackt. Ja, ich meine, ich habe ja auch meine Dauerkarte gekauft. Natürlich merkt man irgendwie Zähneknirschen, dass es jetzt nicht billiger wird, aber wenn man das jetzt irgendwie runterrechnet und sagt, okay, das sind dann irgendwie 20 Euro im Monat, die man Energie, sozusagen, die mich Energie kosten, dann sage ich, okay, die spare ich halt an einer anderen Stelle ein, ne? Und da muss man halt mal, keine Ahnung, mal eine Leberwurststelle essen statt einen Döner. Dann geht das auch wieder.
Ja, es ist ja diese Krux. Wir haben nun mal den kleinsten Etat. Wir sind erst aufgestiegen. Wir waren 12 Jahre raus aus dem Geschäft von den großen Geldschatullen. Die großen Sponsoren stehen ja auch nicht Schlange. Es muss ja irgendwo herkommen. Dieser Profifußball, den wir uns alle gewünscht haben, den wir jetzt hier haben, der muss auch finanziert werden. Da kommen wir ja nicht drum rum. Und klar tut das weh. Also ich habe da, Ronny, genau wie du, so eine Fansicht, klar, und da sage ich mir auch, das muss alles irgendwo bezahlbar sein, immer noch für die Leute, aber da kann man umzwitschen auf Thomas, dann, ich sag's mir auch, dann sag ich, okay, dann lässt du das mal sein, aber gibst das Geld bei Energie aus, das ist dann einfach so, man verlagert so seine Prioritäten dann so ein bisschen, klar tut's weh, aber wie gesagt, stolz der Lausitz, dann sind wir die kleinen Sponsoren und zum Schluss, wir machen es ja doch gerne, aber es war schon die Tabelle, wo ich uns da gesehen habe mit 270 Euro und oben Wolfsburg mit 110, das war schon erschreckend, aber ich glaube, der VfL ist da nicht auf die Zuschauer angewiesen, das Geld kommt da woanders her, das wissen wir alle. Aber wir werden trotzdem treu zur Energie weitergehen und wenn es 5-mal mehr kostet, dann tut's weh, aber dann gehen wir ja trotzdem hin.
Also wenn ich jetzt die Wahl habe, also wenn ich jetzt so die Tabelle mir angucke und dann wirklich nochmal drüber nachdenke, ich habe die Wahl zwischen einer irgendwie teuren Dauerkarte bei FC Energie Cottbus oder bei einem Fußballverein, der irgendwie von einem Konzern gesteuert wird, irgendwie und wo alle Entscheidungen dort irgendwie in so einer Chefetage entschieden werden, ja. Nee, dann zahle ich doch lieber irgendwie mehr Geld und habe dann sozusagen meinen schnuckligen Verein, ja, als dann irgendwie so ein Börsenunternehmen geführter Club. Das möchte ich dann auch nicht.
Ehrlich, Preis hat ihren Preis.
Ja, so kann man das auch nennen. So, ich habe noch einmal nochmal den Hinweis, hatten wir letzte Woche schon, nochmal auf wahrscheinlich, zumindest bei mir und Ulf, unsere Open Air Walking Football Premiere, ja, wo wir unsere Skills und unsere Techniken zeigen. Ronny überlegt ja noch, ob er Zeit hat. Kannst du ja noch nächste Woche entscheiden.
Das hat mit der Zeit jetzt gar nicht viel zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich mir tatsächlich letzte Woche direkt vom Urlaub meinen Meniskus eingeklemmt habe. Das sind sehr schöne Schmerzen, kann ich nur jedem mal empfehlen. Mhm. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob das Ende August, du wirst ja den Termin gleich nochmal sagen, ob ich das bis dahin komplett auskuriert habe, weil ich will ja nicht auf dem Platz rumlaufen und mir das Ding dann wieder einklemmen. Das würde mir wenig Spaß machen, obwohl es ja schon Walking Football ist, aber es ist ja nicht kriechend Football. Insofern muss ich da gerade auslaufen können.
Machst du den Stadionsprecher dort?
Das ist auch eine Idee, oder guckst du dazu und Fan?
Oder guckst du, genau. Machst du einen Spielbericht.
Genau. Also der Termin nochmal, 28. August, 17.30 Uhr, Sportplatz Kiekebusch. Veranstaltet von der SG Groß-Gaglo. Es kostet nichts. Ja, also, man kann einfach hinkommen. Fußballschuhe sind wahrscheinlich nicht verkehrt mitzubringen und ein bisschen eine Sportkleidung. Ja. Und dann gibt's da wahrscheinlich immer so ein bisschen eine Einweisung, wahrscheinlich auch so von so ein paar Pros, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und dann kickt man einfach eine Runde, dann habe ich es auch noch gelesen, danach gibt es noch ein Getränk auf Kosten der SG Groß-Gaglo. Gibt es
auch was Gegrilltes?
Naja, sicherlich nicht umsonst, aber...
weil ich habe hab ich immer Hunger, immer, na, immer.
Naja, die Leberwurststulle wird's werden. Denk dran, das Geld muss zur Energie. Ja. Nein, also wie gesagt, am 28. August, wer mal mit uns oder gegen uns kicken will, also ich werde dabei sein.
Ich bin auch dabei.
Und Ulf ist dabei und Ronny kommt vielleicht mal gucken. Ich oder mal gucken. In 18 Tagen, der Minister, weiß ich nicht,
ja,
könnte knapp werden.
Ja, das ist, es ist ja auch am Ende, es ist ja auch gerade so für Leute wie uns ist das ja. Also für die, die halt
wahrscheinlich mal darf man ohne Meniskusschaden gar nicht mitmachen.
Ich will es mal so formulieren.
Na, dann habe ich meinen schon hinter mir. Ich hatte mal einen Meniskusriss in 2009. Ja, also ich bin da durch, ja.
Ich noch nicht. Ich hole mir den dann am 28.
Du hast doch Stadtliga gespielt, da muss doch mindestens eine Verletzung rausgesprungen sein.
Nee, nie. Nee. Also nicht bei mir, beim Gegner vielleicht.
Ja. Schön. Männer, lass uns noch ganz kurz sprechen. Nächstes Spiel, Bielefeld. Das ist auch so ein schönes Spiel, finde ich immer. Bielefelder Alm, sehr stimmungsvoll, macht eigentlich immer Spaß, hat immer sehr viel Druck auf dem Kessel. Spiele da. Ja, haben wir bei Energie so aus der Geschichte so gute und schlechte Erinnerungen. Ne? Also ist so alles mal dabei gewesen. Bin mal gespannt, wie das jetzt läuft für unsere Mannschaft. Was denkt ihr?
Was alles bei, also wie du sagst, die Geschichte, wir haben dort auf den Sack gekriegt, aber auch geniale Siege eingefahren, vor 2 Jahren erst, das ist das Ding. Ich wünsche mir nur eins, dass es genauso cool ist, genauso locker, genauso entspannt und friedlich wie beim letzten Treffen auf der Alm. Also das habe ich selten so erlebt, auswärts so freundlich, so nett, so entspannt, so völlig friedlich. Fans miteinander gegangen sind, gequatscht haben, getrunken haben, Bierchen irgendwo. Und wir hatten das, glaube ich, damals schon mal irgendwo erwähnt. Also das wünsche ich mir einfach. Schönes Spiel und genauso diese friedliche Atmosphäre wie beim letzten Mal schon.
Genau, also ausrechnen kann ich mir auch nicht viel. Also es ging mir vor dem Hannover-Spiel, ging es mir auch schon so, dass man so sämtliche Szenarien im Kopf hat, die so möglich sind von irgendwie... Entschuldigung, wir kriegen total auf die Nuss, bis wir verlieren kurz vor Schluss durch einen sinnlosen Standard oder wir spielen die an die Wand oder wir gewinnen das Spiel knapp. Und genauso geht es in Bielefeld weiter. Die haben ein relativ gutes Spiel gemacht. Die haben verloren, glaube ich, ne, in, boah, ich muss mal gucken.
In Karlsruhe? Karlsruhe,
genau. Aber sind da, glaube ich, auch zwischendurch zurückgekommen und haben ordentlich gespielt. Wollen wahrscheinlich jetzt gegen den Aufsteiger natürlich ganz klar die 3 Dinger, die 3 Punkte einfahren. Ich tippe trotzdem, wir holen da einen Punkt. Weil ich habe, meine Voraussage war ja, wir haben nach 2 Spielen 4 Punkte und da fehlt jetzt noch einer. Genau. Und dementsprechend glaube ich, dass wir den in Bielefeld holen. Und wie gesagt, traditionell, ich glaube, so oft haben wir da gar nicht verloren. Also so viele miese Sachen gab es da nicht. Ich kann mich nur noch ans allererste Aufeinandertreffen 1998 erinnern, da war ich da. Weiß ich noch, da hat noch René Riddlewitz für die Arminia gespielt und da waren die gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Da haben wir mal 2-0 verloren, wahrscheinlich haben wir auch noch ein paar Mal verloren, aber ich kann mich auch an ganz, ganz viele Siege erinnern auf der Alm oder unentschieden oder meistens waren wir auch so ein bisschen Zünglein an der Waage für die gerade auf der Alm. Wir haben die auch, glaube ich, mal in der Bundesliga, da hätten die, glaube ich, einen Klassenhalt festmachen können. Wir waren schon so gut wie abgestiegen. Dann haben wir dort gewonnen und dann haben wir sie echt mit runtergerissen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Nee. Also Bielefeld ist so ein bisschen, Bielefeld-Energie gibt es auch ganz viele Geschichten. Ja. Also wie gesagt, ich sage, wir spielen 1-1.
Ja.
Ja. Ich tippe gar nicht. Die Leute, die mich kennen, wissen nicht. Ich habe halt auch noch ein bisschen Geschichte, ein bisschen erlebt. Ich war heute dienstlich unterwegs wieder. Ich bin durch Premnitz gefahren.
Oh, Premnitz. Chemie Premnitz.
Genau, da dachte ich, Mensch, gegen die haben wir doch gespielt. Musste ich ehrlich sein, habe gegoogelt. 2 Spielzeiten haben wir gegen Chemie Premnitz gespielt. 82, ja. 83, 83, 84. Also es war so mein Jahr 2 bei Energie Cottbus damals, bei der BSG. War heute mal so ein schöner, so gedanklicher Rückblick nochmal. 2 Siege, 2 Unentschieden.
Müsste man mal gucken, ob da noch was vom Stadion steht, weil ich glaube, selbst in der DDR-Liga oder so war es ja dann so, dass die dann immer ihre Stadion so ein bisschen ausgebaut haben, immer so 3 Stehtraversen, irgendwie ein Sprecherturm oder so, war dann immer irgendwie ein Kamerapodest. Das mussten die wahrscheinlich auch in Premnitz machen. Genau, Ligastaffel D, schätze ich mal, war das so. Nee, 82, 83, das war so, wo es noch diese Fünfer-Staffelteilung gab mit der Aufstiegsrunde.
Genau.
Genau.
Zwei Siege, zwei Unentschieden.
Wahnsinn. Da, stolz die Premnitzer, dass die, wenn man denen heute sagt, dass die gegen Energie zweimal einen Punkt geholt haben.
Ja.
Wissen wahrscheinlich viel aus Premnitz.
Das ging mir auch so durch den Kopf. So eine, sag mal, die Generation von uns, die da leben und jetzt dann im RBB eben schauen, Mensch, Energie Cottbus spielt in der zweiten Bundesliga. Also das ist schon, und kurz danach bin ich ja dann durch Brandenburg gefahren, wo dann so gerade ich nehme da so die farblichen Kämpfe auf den Stromkästen wahr. Also da waren jetzt monatelang immer überall Stahl und Blau. Heute waren die auf einmal alle rot, dachte ich, was ist denn hier los? Da gibt's da wohl stadtintern Kämpfe.
Ja, gibt Motor Süd, ne?
Süd 1905. Ja, der scheiß Stahl und so weiter war dann überall und dann überall rot, dachte ich, naja, das macht ihr mal unter euch aus. Ist ja ähnlich Leipzig, ne?
Ja.
Aber das waren so Erinnerungen an, ja, alte Zeiten.
Genau. Wir hatten das noch in den Kommentaren auch gehabt. Also bei Leo Bittencourt hat auch einer geschrieben, der Samo von euch, von Energie FM, hat gesagt, also nach der Verpflichtung gab es auch so viele Kommentare, wo einfach ganz viele Fans erzählt haben, die einfach in ihrer Jugend gegen Leo gespielt haben, weil du wahrscheinlich einfach für Dissenchen oder für Silo gespielt hast oder für Peitz. Und wenn du dann gegen die Energie U10 oder so gespielt hast, dann hast du dann plötzlich mit Leo auf dem Platz gestanden. Ja, also das waren auch so Sachen. Da weiß ich nicht, ich kann da nicht punkten. Also ich habe mal gegen René Rittelwitz gespielt, aber das war auf dem Wäscheplatz. Also das war nicht kein offizielles Spiel. Es war auf dem Wäscheplatz, genau. Ja. Aber also es ist auch eine schöne Sache, wenn so Leute, die einfach durch die komplette Energiejugend gegangen sind, wenn die dann hier auf Kreisebene Kinderfußball gespielt haben, ist schon cool, wenn du dann irgendwie ein paar Jahre oder 20, 30 Jahre später halt sagen kannst, gegen den habe ich auch gespielt damals. Auf dem Kleinfeld.
Ja. Coole Sache sowas, ja.
Jetzt ist er zurück, jetzt hat er seine Kinder mit. Das sind Geschichten, die könnten wieder passieren. Ne? Also das ist nicht ausgeschlossen. Schön.
Genau.
Ja, dann sind wir wieder durch. Glaube ich, heute hat noch jemand ein Thema? Irgendwas, was
wir... Nö, wir haben noch Themen, aber die heben wir uns auf.
Heben wir uns auf. Gut, dann reden wir nächste Woche Montag wieder. Dann wieder aus der Heimat und hoffentlich mit besserer Leitung und vielleicht ja auch wieder mit einem schönen Erfolgserlebnis. Diesmal von der Bielefelder Alm. Reden wir nächste Woche drüber, wieder 20 Uhr hier bei YouTube. Jetzt stellen wir diesen Podcast noch überall rauf. Haben wir letzte Woche nicht gesagt. Überall, wo es gute Podcasts gibt, da kann man den auch hören. Also wenn man es bei YouTube nicht sehen will, dann hört man dir bei Spotify oder Apple Podcast, Deezer und so weiter und so weiter. Abonnieren hilft immer, ne? Das freut uns natürlich auch, weil es uns ein bisschen hilft und kommentieren auch, gerne liken. Und wir haben auch immer in den Captions unten unsere E-Mail-Adresse. Ne? Also das nutzen schon ganz schön viele Leute immer wieder mal mit schönen Ideen und mit Themen auch für den Podcast. Letzte Woche hatten wir den Fanbrief und wenn ihr mal was habt, dann klickt uns das einfach rein. In der Caption findet ihr die Mail-Adresse. Männer, dann bleibt mir nur noch zu sagen.
Vorher, warte, ich möchte doch vorher jemanden grüßen, einen Stammhörer, nämlich, ich glaube, der ist seit Podcast 2, 3 dabei, ist der Ferler. Der Ferler, der Duisburg-Fan ist, aber ganz doll Energie Cottbus die Daumen drückt. Also super Sache von ihm. Er hat letzte Woche auch noch gegrüßt. Wir grüßen dich auch zurück, Ferler. Drücken den Zebras die Daumen. Vielleicht könnt ihr nachfolgen. Schöne Sache und bleibt dran bei uns.
So machen wir es. Männer, in diesem Sinne, dann nur Energie.
Nur Energie.
Abfall Infantino.